Prolog, Prolog und Prolog.
Ich habe einen Nachtrag zur Folge 25 noch.
Oh, da ist mir auch viel noch eingefallen. Ja.
Das war Point Break. Gefährliche Brandung. Die habe ich schon mal erzählt, aber unseren Hörern und Hörerinnen möchte ich nicht vorenthalten. Eine total wichtige Geschichte, die ich vergessen hatte zu erwähnen, nämlich es war sogar ein Sequel zu Point Break geplant. Die Story sollte so gehen, dass Bodhi die Riesenwelle überlebt hat und seine Gang, seine Bankräubernummer auf den Philippinen, glaube ich, wieder durchzieht, um sich seinen ewigen Sommer zu finanzieren und ein Navy Seal als neuer Spion in seine Gruppe eingeschleust werden soll, dort das Surfen lernt und sie überlisten soll.
Was ist denn ein Navy Seal?
Navy Seals ist so eine Spezialeinheit von der US Navy. Also, und die.
Das klingt ja spitzenmäßig.
Es klingt auch überhaupt nicht wie der erste Teil. Und aus unerfindlichen Gründen konnte der Film nicht finanziert werden. Das,
schade.
Das ist ein
Jammer. Jetzt mal der Knaller.
Ja, das ist vor allen Dingen so unglaublich kreativ gewesen. Nicht wahr? Außerdem wollte ich noch mal wieder nach langer Zeit mal wieder Danke sagen fürs Flattern, nämlich an Ashcatch, Jacker, GMS oder GMS, an Duril, da bin ich mir schon eher sicher, wie es ausgesprochen werden würde, und einen anonymen Spender.
Danke auch von mir allerseits.
Und, also das war so in den letzten Episoden, die haben alle mal irgendwie gespendet, mal mehr, mal weniger, und da wollte ich mal so ein
einfach Fazit. Mal Danke sagen.
Einfach mal Danke sagen. Genauso an unsere Kommentatorinnen und, nee, sind, glaube ich, nur Männer, jedenfalls, wenn sie, ah nee, Quatsch, und Kommentatorinnen, die sich in den letzten Artikeln beteiligt haben und da auch so richtig Leben in den begleitenden Blog gebracht haben. Auch hier wieder an den Herrn Jacker, der sich jetzt auch Arne nennt, seit er selbst podcastet. Und X ist hier 1, 2, 3. Max, Peter und Vera haben da insbesondere gepostet und da danke ich auch ganz herzlich für. Und du?
Ich natürlich auch. Ja. Und wenn XSC123 möchte, dass wir den Namen endlich mal richtig aussprechen, sollte er sich vielleicht dazu nochmal im Blog melden, vielleicht mit dem ITA.
Wenn es ihm, ITA, jetzt musst du aber erklären, was das ist.
Das International Transcription Alphabet.
Na, ja. Wohl studiert, so. Wa?
Ist mir neulich wieder eingefallen.
Aber vielleicht stört es ja Ecstasy oder XTC gar nicht, wie wir ihn aussprechen.
Also ich
oder
bin ziemlich sicher, dass es Ecstasy ist, nur dieses 1, 2, 3 vielleicht?
1, 2, 3 vielleicht auch. Ja.
Ja. 123?
Wir wollen hier aber auch niemanden beschämen und zu lange über den Namen reden.
Ist doch nicht beschämend.
Das stimmt auch wieder. Ihr könnt uns außerdem noch super unterstützen, wenn ihr uns unterstützen wollt, indem ihr uns zum Beispiel mal rezensiert oder Sterne gibt auf iTunes. Ich habe da keine Erfahrungen, aber aus anderen Podcasts höre ich immer, dass das so unglaublich toll sein soll. Also.
Was zu schreiben oder zu lesen?
Nee, dass du dann irgendwie bei iTunes so hochgelevelt wirst, wenn du gute Bewertungen kriegst und dann kriegst du ganz viele neue Hörerinnen und Hörer. Aber vielleicht wollen unsere Hörer uns ja auch für uns sich alleine haben und wollen gerne, dass wir noch, whatever. Noch einen Punkt habe ich. Und zwar hatten wir bei unserem Halloween-Special diesen schönen Punkt, dass wir uns überlegt haben, was wir in unserem eigenen Kino vorführen würden, wenn wir eins hätten, so wie Tarantino. Den hat die Wiederaufführung, der Podcast, den wir hier auch schon öfter mal erwähnt haben, aufgegriffen und in ihrer letzten Folge zu Little Caesar, ein ziemlich cooler Film, der auch hier in meiner Sammlung steht, wobei er ja zufällig reingeraten ist, weil ich ihn mal irgendwo im Sonderangebot bekommen habe. Den haben die da besprochen und da haben die auch die Geschichte mit ihrem Kinoprogramm gemacht. Und sie riefen auch schon davor auf und da möchte ich mich beteiligen, dass mal hier auch, ich weiß ja, dass uns auch andere Podcasts mal mehr, mal weniger hören, nicht die Herren vom Enough Talk, von der Second Unit oder vom Sneak Pod, wenn ihr wollt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch mal erzählen würdet, was denn in eurem Kino laufen würde. Und natürlich sind euch dann auch ewiger Ruhm hier im Spätfilm gewiss.
Oha.
Ja.
Das ist die Weihnachtsaktion.
Ja, können wir diesjährige Weihnachtsaktion so nennen. Mhm. So, fangen wir mal an, oder?
Ich wollte gerade fragen, womit denn? Ja, gerne.
Okay.
Ach, das war jetzt das Vorgeplänkel?
Genau.
Ah, jetzt, okay, okay.
Kommt die gute Musik.
Who are you?
Bond. James Bond.
Erstes Kapitel, in dem Daniel und Daniel Paula über Goldfinger reden.
Hi Daniel.
Hallo Paula. Hallo liebe Zuhörerin.
Und liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen im Spätfilm.
Kino in deinem Gehörgang.
Wir besprechen hier alte Filme zur später Stunde. Und welchen Film, oder besser gesagt, welche Filme besprechen wir denn heute, Paula?
Heute besprechen wir zwei James Bond Filme.
Das James Bond Double Feature.
Genau, und zwar haben wir uns Diamantenfieber und Goldfinger zur Brust genommen. Ja? Mhm. Also ursprünglich wollten wir nur Diamanten, also einen Bond besprechen, haben Diamantenfieber zuerst gesehen. Und dann war der aber so schlecht, ja, dass wir uns fragten, ob alle Bonds eigentlich in dem Maße schlecht sind oder nicht. Und dann haben wir noch einen zweiten geguckt und haben dann festgestellt, also so schlimm wie Diamantenfieber sind sie dann doch nicht alle.
Ja, nämlich der zweite war dann Goldfinger, wie du schon sagtest.
Genau.
Das hört sich jetzt fast so an, als würden wir uns da gar nicht auskennen, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben auch schon zusammen, aber auch davor jeder alleine immer ziemlich viel Bond geguckt.
Ich mochte den auch immer.
Ja, ich finde auch, also
guck auch immer gerne Bond.
Nicht, geht mir genauso. Wobei ich jetzt auch so ein bisschen meine Probleme hatte mit diesen alten Connery-Bonds.
Mhm. Darauf kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Ich wollte es dir ersparen.
Seitenhieb so. Aber James Bond, das war ja vor allen Dingen früher so in der guten alten Fernsehzeit, als es nur wenige Programme gab, auch immer so ein Ding, wenn irgendwie Wetten, das, Verstehen Sie Spaß oder irgendeine andere große Show lief, dann lief ja immer auf dem anderen Sender der James Bond. Und während ich Wetten, das und auch Verstehen Sie Spaß immer guckte, habe ich halt bei diesen ganzen Dieter Thomas Heck oder Musikantenstadel oder sowas dann auf den Bond gewechselt und habe da entsprechend viele gesehen, wobei in meinem Gefühl irgendwie alle zwei Wochen da der Mann mit dem goldenen Colt lief.
Und dafür habe ich gefühlt immer nur die Jagd nach Dr. No angeschaut.
Ja, so kann's kommen. Mhm. Aber kehren wir zurück zu unserem Bond, nämlich fangen wir chronologisch an und zwar mit Goldfinger, der aus dem Jahr 1964 stammt. Der Regisseur ist Guy Hamilton, der gleich vier James Bond Filme gemacht hat, nämlich lustigerweise auch beide, die wir heute besprechen. Mhm. Goldfinger, Diamonds Are Forever und dann noch Live and Let Die sowie The Man with the Golden Gun. Und außer den, er hat eine ganze Reihe anderer Filme noch gemacht, aber eigentlich nichts mehr sonderlich Relevantes, außer ja, den vier James Bond Filmen.
Live and Let Die mit Roger Moore, gell?
Ja, genau, die sind beide dann noch mit Roger Moore.
Das Was ist war ja, der andere, habe ich nicht?
Der Mann mit dem goldenen Colt. Mhm. Und es ist ja so, dass die Diamantenfieber der letzte offizielle Connery Bond war. Und danach kam Roger Moore. Die Schauspieler aus Goldfinger sind natürlich Sean Connery als James Bond, Gerd Fröbe als Auric Goldfinger, Honor Blackman als Pussy Galore, Bernard Lee als M, Desmond Lewin als Q und Lois Maxwell, K.
Stimmt.
Lois Maxwell als Moneypenny. Der Film hatte ein Budget von $3 Millionen, was zu seiner Zeit schon ziemlich viel war, nämlich Blockbuster-Niveau und so viel wie der erste und der zweite Bond zusammen. Ach so, es war der dritte Bond, der dritte Film der Reihe nach Dr. No und der zweite ist Liebesgrüße aus Moskau, glaube ich, oder? Der Spion, der mich liebte, die verwechsel ich immer. Das werde ich im Blog nachreichen. Das Drehbuch zu Goldfinger schrieb Richard Maibaum, unter anderem noch einer hat mitgeschrieben, mit Richard Maibaum hat die Hautarbeit gemacht. Der Film basierte auf dem Roman von Ian Fleming, wie die ersten Bonds alle, bis ihnen die Romane ausgingen. Und adaptiert wurde das Ganze hauptsächlich von Richard Maibaum, dem auch zuzuschreiben ist, dass er ein großes Plotloch gestopft hat. Nämlich im Roman hatte Goldfinger tatsächlich noch versucht, Fort Knox auszurauben. Wir haben noch gar nicht die Handlung zusammengefasst, fällt mir da gerade ein. Machen wir gleich. Das war dann schon kritisiert worden, dass dies, wie Maybaum dann Bond in den Mund legt, 12 Tage lang dauern würde, um das ganze Fort Knox auszuräumen. Also man da nicht eben mal reinfahren kann, ausräumen und wieder wegfahren kann. Und daher dann schwenken sie um, dass er da in Fort Knox eine Atombombe zünden will, um die Goldvorräte zu verstrahlen, damit sein Gold noch mehr wert ist und der Markt überhaupt irgendwie zusammenbricht und er ganz, ganz toll wird.
Ist auch ganz schön böse.
Ne? Ja, dann bevor ich dann zum eigentlichen Dreh komme, erzähl doch mal die Handlung in 5 Sätzen.
Da musst du mir aber wirklich helfen, ja, weil wenn ich James Bond gucke, dann ich kann gar nichts dafür, aber ich schalte dann irgendwann ab. Ich weiß selten, worum es eigentlich geht und ich sehe immer nur
die explodierende einzelnen
Autos.
Sets und Szenen. Ja? Ja, das ist auch bei den meisten Bonds sehr verwirrend, worum es eigentlich geht, wobei es bei dem die Handlung eigentlich ziemlich geradlinig war.
Fand ich
ziemlich gut auch.
Das ging nicht ganz gut. Also, dieser Goldfinger. Ich weiß schon wieder gar nicht, warum James Bond den eigentlich beschatten soll.
Na, es fängt an in diesem Hotel in Miami.
Was war denn da? Ich erinnere mich an den Dialog, ja.
In dem Hotel in Miami, wo halt er irgendwie so einen anderen Typen immer ausnimmt und da dieser Felix Leitner oder Leiter für Design CIA-Kontaktmann irgendwie ihn deswegen auf den ansetzt, so. Jedenfalls
wegen Betruges?
Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt auch kein Geheimagentending. Stimmt. Also auf ihn angesetzt wird er halt irgendwie, weil der so viel Gold eben anhäuft und krumme Machenschaften am Laufen hat. Und der MI6 und der CIA auf alle Fälle irgendwie dem auf den Grund gehen wollen und wissen wollen, was da denn wirklich los ist.
Ja, genau, darum geht's. Ja, gut, also James Bond kommt dem halt auf die Schliche, wird von ihm gefangen genommen und schafft es trotzdem, die Fort Knox vor der Bestrahlung zu schützen.
Ja, wobei das ja auch ganz lustig ist, dass er da ziemlich wenig zu beiträgt, wenn man es mal genau nimmt. Ich würde noch ergänzen, dass er halt irgendwie von Q, dass er von M mit einem Nazi-Goldbarren ausgestattet wird, um damit hier Goldfinger zu ködern.
Genau, den Kontakt überhaupt mal aufzunehmen.
Genau, und sich irgendwie als Goldhändler auszugeben. Aber Goldfinger ihm nicht auf den Leim geht und ihn ziemlich schnell gefangen nimmt. Aber Bond kann sich rausreden, indem er das Stichwort Operation Grand Slam fallen lässt, woher ich auch gerade schon gar nicht mehr weiß, woher er das eigentlich hatte.
Das wusste ich auch im Film nicht.
Das kann natürlich sein, dass er das schon anfing, dass es das war überhaupt, weswegen sie ihn auf...
Das hatte der ja gehört, als er unter dem Modell hockte.
Nee, das war ja erst später. Das war... die Geschichte mit Grand Slam hat er ja schon erzählt, als er da auf dieser Bank lag und der Laser ihm die Kronjuwelen, ja genau, und dann kommt dieser wunderschöne Dialog, erwarten Sie von mir zu reden, und Gerd Fröbe, ich erwarte von Ihnen zu sterben. Ja, yes, ich finde ganz toll. Und dann später ist er, also er, wie gesagt, er lässt dann dieses Stichwort fallen und tut so, als wüsste der MI6 da irgendwie was über Goldfingers Plan, weswegen Goldfinger auf die Idee kommt, dass es doch irgendwie sinnvoll wäre, Bond am Leben zu lassen, warum auch immer. Das ist ja ein typisches Problem von Bond-Bösewichtern. Und ihn dann auf seiner Ranch einsperrt, wo sich Bond befreien kann und den Plan belauschen kann. Aber auch nicht wirklich was verhindern kann, außer dass er da Pussy Galore bezirzt, die dann das Nervengas, mit dem die Soldaten von Fort Knox getötet werden sollen, austauscht und dem Militär irgendwie Bescheid sagt, was Sache ist, und die entsprechend hier Goldfinger überrumpeln können. Und James Bond bleibt noch die Ehre, den glorreichen Assistenten von Goldfinger, Oddjob, zu töten. Aber dann, als es darum geht, die Atombombe zu entschärfen, ist er schon wieder nicht mehr in der Lage dazu, weil er da die ganze Zeit überlegt, welchen Draht er durchschneiden soll. Klassiker halt. Und dann kommt irgendein CIA-Typ und drückt einfach den Ausschalter. Und die Bombe bleibt bei 007 stehen.
Habe ich schon mal gesagt heute.
Oder
gemacht.
Wie
ja, fandst du? Gut aufgepasst.
Ja, nicht wahr? Mhm. Toll. Wie fandst du den Film so vorab, wie immer?
Ich fand den sehr lustig. Also vor allem dann, weil wir hatten ja zuerst Diamantenfieber gesehen, mit dem so im Hinterkopf war das dann wirklich eine angenehme Filmerfahrung. Ja, ja, also der hatte ein bisschen mehr Wortwitze, also diese albernen Sprüche von James Bond.
Ja, das war...
Und, ne? Außerdem hat mir Auric Goldfinger sehr gut gefallen. Ich glaube, dass auch der Herr Fröbe einfach sehr gut gespielt hat, weil der Goldfinger so lebendig wirkt, also echt wirkt. Ja? Mhm. Der hat eben sich auch mal irgendwie am Auge gekratzt oder diese anderen Bond-Bösewichter, die sind immer so super steif.
Mhm.
Ne? Also auch in der Körperhaltung und wie die immer sprechen.
Na, jetzt hier bei Skyfall war der doch irgendwie die ganze Zeit den Bond am Anbagger.
Kann mich nicht erinnern, aber das ist gut. Dann sind es halt die von den alten Bonds. Also
ich glaube, das war Javier Bardem, der Bösewicht. Du weißt schon, Beautiful.
Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, genau, also der Fröbe Gerd, der hat mir gut gefallen.
Ja, ich fand ihn auch, ich fand schön, auch besonders nach dieser Erfahrung von Diamonds Are Forever, dass der so geradlinig war. Dass halt Diamonds Are Forever war so verworren und hatte einfach eigentlich keine Handlung. So. Und das dann halt diesen Kontrast zu sehen, der war halt schon stark. Es war, hatte halt alles, was ein Bond braucht. So, was man von einem James Bond erwartet, war drinne, ich meine, dafür ist er halt auch berühmt, dieser Film, und zugleich halt eine straighte Story, gut choreografierte und gefilmte Actionsequenzen, den Witz, den du erwähnt hast, und einen ganz coolen Höhepunkt. So. Ich pack noch mal ein paar Dreharbeiten-Fakten aus. Ich pack sie aus. Und zwar hatten wir uns ja gewundert, warum an dieser Anfangsszene im Hotel in Miami, warum das ganz offensichtlich von einem Bluescreen gedreht worden war, die Außenaufnahmen. Mhm. Erinnerst du dich, dass wir uns gewundert haben?
Ja, du hast dich gewundert.
Ja, du hast aber auch
beigepflichtet. Ich habe mich auch gewundert. So.
Und dem konnte ich auf den Grund gehen. Und zwar hing das damit zusammen, dass Connery durch seinen Erfolg mit den ersten beiden Bond-Filmen quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere war und einfach schlichtweg ausgebucht war, seit 14 Monaten ohne Urlaub am Stück gedreht hatte. Und als der Dreh von Goldfinger begann, steckte er nämlich noch mitten in den Dreharbeiten zu Hitchcocks Marnie. Und entsprechend konnte er nicht, weil der auch in England gedreht wurde, konnte er entsprechend nicht sich leisten, jetzt mal eben nach Miami zu fliegen, weswegen sie dieses Hotel in Miami filmten und dann die Szene im Nachhinein in den Studios in England drehten, vor dem Bluescreen. Und ganz nett ist auch, dass Sean Connery, der alte Romantiker, war damals verheiratet mit Diane Cilento oder Cilento, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, ich kenne sie nicht. Und er wollte seinen Ehering nicht ausziehen für die Dreharbeiten. So treu war er offensichtlich. Und es ging natürlich gar nicht, James Bond mit Ehering. Und deswegen haben sie ihm eine hautfarbene Bandage über den Ring gelegt, um diesen zu verdecken, damit Bond auch da weiter Single sein kann. Gerd Fröbe sprach übrigens so schlecht Englisch, dass er im Original synchronisiert wurde. Und zwar hatten sie ihn wohl gecastet, hauptsächlich, weil er in dem auch ziemlich coolen Film Es geschah am helllichten Tag mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle, da spielt er so einen psychopathischen Kindermörder und da fanden sie es total geil, ihn als fanden ihn halt total überzeugend, aber hatten halt irgendwie nie auch nur einmal nachgefragt, ob er denn überhaupt Englisch spricht und er konnte halt, wie gesagt, nicht so und deswegen hat er wohl seinen Text anhand von Lautschrift gelernt und dann wurde er anschließend nachsynchronisiert. Ja, ja. Ich wahrscheinlich eher so, wie es ungefähr ausgesprochen wird, mit Buchstaben geschrieben. Ich weiß nicht, ob er Ita konnte, kann natürlich auch sein.
Und dann hat er in der Übersetzung ins Deutsch, hat er wieder selber.
Genau, dann hat er sich selbst synchronisiert. In der deutschen Version. Hat übrigens später, also er hat es nicht bereut, so, es war ja klar sein größter Hit, so. Er sagte nur, es wäre halt schade, weil er irgendwie, also er sagt sowas wie, ich bin ein riesiger Mann mit einem riesigen Lachen, aber nach Goldfinger wollten sie alle von mir nur noch den Bösewicht sehen und niemand wollte mehr mein Lachen sehen.
Och.
Oh, nicht wahr?
Aber der lacht doch auch als Bösewicht.
Ja, aber nicht herzlich, nicht wahr? Die Szenen, die Überflugszenen von Fort Knox, die sind tatsächlich über Fort Knox gedreht worden. Wieder die Flugzeugstaffel über Fort Knox.
Champagnerstaffel.
Genau, die Champagnerstaffel über Fort Knox flog. Und das Problem war nur, dass sie zwar die Überflugrechte bekommen hatten, aber dass das Militär ihnen halt Überflugrechte für eine Höhe von 1000 Metern eingeräumt hatte, was halt total witzlos war, weil dann siehst du halt die Flugzeuge nicht außer als kleine Punkte so und deswegen sind sie halt verbotenerweise in 150 Metern Höhe etwa über Fort Knox geflogen, woraufhin das Militär laut Guy Hamilton, dem Regisseur, the military went absolutely ape. Also sie sind wohl ausgerastet.
Ja, haben sie nicht geschossen?
Nee, das wohl nicht, aber haben sich wohl ziemlich aufgeregt, dass sie da ihre Genehmigung so missbraucht haben.
Das ist ja wohl auch ein deutlicher Unterschied zwischen 1000 und 150 Metern.
Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt auch lächerlich, jemanden eine Drehgenehmigung zu erteilen und dann zu sagen, aber nur in 1000 Metern Höhe, so, weil, ja, da oben diese kleinen Punkte, das sind unsere Flugzeugstaffel, so.
Ja, gut, die Flugzeuge kann man ja woanders dann auch drehen.
Ja, ja, nee, aber es geht ja darum, dass du halt.
Oder gab es da so Aufnahmen von Fort Knox und den.
Genau, es gab einmal die halt vom Boden aus, die Aufnahmen, und dann gab es halt auch immer wieder die Ausnahmen aus der Luft, von wo du halt Fort Knox am Boden gesehen
hast. Ja, genau.
So. Und das konnten sie ja nur drehen, wenn sie nicht zu hoch drüber fliegen.
Ja, nur weil du sagtest, die Flugzeuge seien so kleine Punkte gewesen, aber das ist ja dann.
Aber ich glaube, die Gegeneinstellung gab es entsprechend auch, wenn ich mich nicht täusche. Die umfallenden Soldaten waren übrigens immer die gleichen, die liefen immer, das waren wohl tatsächlich Soldaten, aber die liefen dann immer von Set zu Set und sind dann die ganze Zeit umgefallen, was auch ziemlich geil ist, wenn du dir vorstellst, so, Mami, ich darf im neuen James Bond mitspielen, super, was spielst du denn für eine Rolle? Ich falle und das gleich 5-mal.
Das haben die auch echt gut gemacht, ne, weil die wieder so in Reihe gefallen, nacheinander.
Ja, wobei sie sich ja schon immer abgestützt haben, sagte ich ja schon so, wenn ja, die wirklich... Ja,
war nicht immer 100%
überzeugend. Es war ja dann auch okay, weil sie ja das auch da eben nur faken sollten, nicht wahr? Mhm. Auch
im Film.
Genau, auf der Ebene des filmischen Erzählens. Aber es sah halt trotzdem irgendwie albern aus, so dass so die Flugzeuge fliegen drüber, alle fallen um, aber alle stützen sich so beim Umfallen noch ab, so, rollen sich noch schön ab. Halt nicht sehr echt. Aber wie gesagt, wird ja erklärt. Und die deutsche Übersetzung ist natürlich wieder mal standesgemäß schlecht. So haben sie zum Beispiel das englische Billion, was im Deutschen ja die Milliarde ist, mit Billionen übersetzt. Also 3 Nullen zu viel dran gehängt. Mhm. Wie wir schon sagten, wird Q mit K übersetzt aus unerfindlichen Gründen.
Das ist die Schlange aus dem Dschungelbuch.
Meinst du deswegen?
Nö. Das wechselt.
Ja, das kann natürlich sein. Und genau, am Anfang in dem Prolog, wo dann Bond den... Wir haben den auf Deutsch gesehen und Bond bringt dann da so einen Killer um, indem er einen Ventilator in die Badewanne wirft. Also erst den Killer in die Badewanne und dann wirft er so einen Ventilator hinterher. Und im Deutschen sagte er widerlich, einfach widerlich. Mhm. Und da hatte ich mich ja schon mokiert, dass das jetzt irgendwie kein guter Spruch ist, sonst hat er doch immer viel bessere Sprüche. Und so war es natürlich auch im Englischen, sagt er shocking, positively shocking. Mhm. Wolltest du uns nicht erzählen, was es mit dem Namen Goldfinger auf sich zu tun hat und besonders mit dem Song von Shirley Bassey, in der dann
so haben wir jetzt Raum für die Analyse.
Ja genau, ich würde jetzt zum filmischen Erzählen kommen.
Weil irgendjemand hat doch mehr Analyse gewünscht.
Genau, das war der Max von der Wiederaufführung.
So,
ja.
Dann machen wir jetzt mal
Sprich mal Tacheles.
Tacheles? Sag mal, höre ich dich nur irgendwie? Ich glaube, hier diese Teile von dem Mikro, die sitzen irgendwie auf meinen Ohren. Weil ich habe den Eindruck, du hast hier schon ganz viele Wörter irgendwie merkwürdig ausgesprochen.
Ich habe ja Kopfhörer auf und ich kann es nicht.
Was kannst du nicht?
Bestätigen, dass ich komisch spreche. Ich spreche nie komisch. Okay.
Nee, du hast vorhin irgendwas ausgepunkt, zum Beispiel. Ja.
Was? Hm. Nee.
Doch.
Ausgepackt.
Hast du gesagt. Nee, gepunkt hast du gesagt. Deswegen. Na gut, ich kann jetzt hier nicht so viel an dieser Einstellung ändern. Vielleicht musst du etwas deutlicher artikulieren.
Ich artikuliere deutlicher. Ich glaube, das schneide ich auch alles raus. Das ist irgendwie jetzt gerade so ein bisschen Gefasel. Wir faseln, Paula, wir faseln. Komm mal zum Inhalt des Films, zur Analyse. Was will uns denn Herr Hamilton mit dem Film sagen? Dass Bond eine coole Sau ist.
Ganz genau. Der Bond hat's raus. Und wenn wir den nicht hätten, dann wäre die Welt echt ein schlechter Ort. Mhm. Ja, fangen wir doch mal im Kleinen an. Nicht? So. Dieser Bösewicht namens Auric Goldfinger, hat sich seinen Namen wahrscheinlich selbst gewählt.
Ja, oder ich meine, Ian Fleming gibt halt immer so komische sprechende Namen auf einem wirklich niedrigen Niveau.
Was denn bei Blofeld jetzt so sprechend?
Bei Blofeld weiß ich nicht, aber jetzt bei dem Film zum Beispiel Auric Goldfinger, Pussy Galore, Odd Job, also irgendwie sowas wie Drecksarbeit oder harte Arbeit, sowas ist so. Und der ein, und dann noch gibt es so bei dieser, also Goldfinger will irgendwie amerikanische Gangster davon überzeugen, dass sie in sein Unternehmen einsteigen, ja. Grand Slam. bringt sie dann trotzdem aus unerfindlichen Gründen alle um, so, also ihr Geld, oder? Ja, aber die Frage ist, warum erzählt er ihnen denn dann vorher so ausführlich seinen Plan und legt sie nicht gleich um? Das ist ein kleines, also es ist jetzt kein Plothole, sondern es ist halt irgendwie typisch Bond, Bösewicht. Aber auf alle Fälle, es gibt also genau einen Gangster dann, der keinen Bock darauf hat, daran teilzunehmen. Und dieser Gangster heißt dann auch Mr. Solo.
Na gut, okay. Mhm. Also, Ori Goldfinger liebt Gold, sammelt Gegenstände aus Gold. Und ach, Mensch, das haben wir gar nicht erwähnt, diese berühmte Szene. Eine seiner Assistentinnen, die dann halt auch nach kurzer Zeit eine Gespielin von James Bond wird, wurde.
Und zwar quasi noch einem Wortwechsel typisch Bond halt.
Ja, immerhin.
Es ist schon ein bisschen zu hoch gegriffen zu sagen, dass das eine Unterhaltung war.
Sie haben sich vorher in die Augen geschaut, könnte man sagen. Genau, so als Warnung an James Bond. Tötet Goldfinger oder lässt er diese Frau töten, indem er sie mit Gold überziehen lässt. Da wolltest du bestimmt später noch ganz viel zu sagen.
Nee, Gold so, nicht, dazu. Okay. Goldfarbe ist es übrigens nur und Bond erzählt dann so, dass sie deswegen ihre Haut nicht mehr atmen konnte und deswegen ist sie erstickt und solche Unfälle wären auch schon bei Stripperinnen oder Tänzerinnen, sagt er, glaube ich, noch nonchalant, vorgekommen. Und hat mir übrigens so einen Teil meiner Kindheit versaut, weil ich ja ein leidenschaftlicher Lucky Luke-Leser war und bei Lucky Luke ja fast in jedem Band jemand geteert und gefedert wird und ich dann natürlich davon ausging, dass die alle immer sterben, weil ihre Haut nicht mehr atmen kann.
Ja.
Ist natürlich kompletter Blödsinn, weil die menschliche Haut nicht großartig atmet, sondern wir atmen über die Lungen.
Durch die Nase atmen wir.
Oder sowas. Den Mund, genau. Und die Mythbusters, die wir jetzt auch schon wiederholt hatten, die sind der Sache dann auf den Grund gegangen und haben gesagt, wie gesagt, ersticken kann man nicht. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass es die Thermoregulation stört, dass man halt nicht mehr richtig schwitzen kann und es dadurch zu Kurzatmigkeit kommen könne und dann am Ende man vielleicht sogar an einem Hitzschlag sterben könnte. So.
Okay.
Aber jedenfalls nicht so ersticken, wie das in dem Film behauptet wird. Und die Idee hatte er übrigens geklaut, also es stammt aus dem Roman zwar, aber Ian Fleming hatte die Idee geklaut aus dem Horrorfilm Bedlam von 1946. Bedlam, Bedlam.
Ach so.
Keine Ahnung, ist glaube ein Ort, keine Ahnung. Wo bereits jemand auf diese Art und Weise gestorben ist. Die Szene hat ihnen übrigens doppelt Probleme bereitet. Weil sie damit gleich zwei Zensoren am Arsch hatten.
Ja.
Den Amerikanern, das sind so, der Film entstand so in den letzten Atemzügen des Hays Code, also dieses großen Zensurwerkes in den amerikanischen, im amerikanischen Kino, also das, wie gesagt, das verlor im Laufe der 60er immer mehr an Bedeutung und wurde dann auch Ende der 60er abgeschafft. Aber diese sehr spärlich bekleidete Dame, die da golden auf dem Bett liegt, die war halt der amerikanischen Zensur ein bisschen zu krass, während die Briten, die britische Zensur.
Ja, also haben wir denn die zensierte Ausgabe gesehen?
Nee, wir haben, also.
Ich fand das jetzt nicht so, aber ich bin auch einiges
gewöhnt. Na, sie mussten das ja, also erstmal, sie hatte obenrum nichts an, aber sie liegt halt auf der Brust, von daher sieht man ihre Brüste nicht so. Ja, aber es waren halt Anfang der 60er, da war das halt auch noch echt harter Tobak quasi. Und den Briten wiederum, die hatten Angst, dass es zu brutal ist, die Szene, zu grausam. Die störten sich gar nicht am Sex, sondern an der Gewalt. Und deswegen sieht man halt nicht irgendwie eine Form von Todeskampf oder so, sondern man sieht halt nur, wie Bond da am nächsten Morgen aufwacht oder wie ist das? Und dann liegt sie da.
Naja, er ist gerade in die Küche gegangen und wollte noch ein bisschen Shampoos holen. Und dann ist er niedergeschlagen worden.
Ach so, genau. Als
er da, davon erwacht.
Dann liegt halt. Sie da, genau. Und man sieht aber nicht, wie sie irgendwie sich gequält hat aufgrund der Goldfarbe. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil wie soll das denn? Also ich meine, die hätte das doch also versucht abzuwischen oder so und nicht einfach da gelegen.
Ja, ich habe das auch nie so verstanden, dass sie dadurch gestorben ist. Sondern...
Das erzählt er, aber in der nächsten Szene sagt er es explizit, dass dadurch ist sie erstickt.
Ja, also...
Es ist hanebüchend ein wenig.
Man müsste die ja festhalten und einpinseln. Und dann müsste man sie so lange festhalten, bis sie erstickt ist.
Ja.
Dann, ja. Na gut.
Aber wo waren wir denn? Prost.
Wir waren bei der Anneliese.
Ja.
Weißt du, warum ich Anneliese sag?
Warum?
Weil ich Graf Dracula gesehen habe. Als Kind. Und da gibt es eine Folge, in der sagt er, Graf Dracula, er möchte eine Analyse machen. Und dann kommt Emma, seine dämliche Haushälterin, und denkt, er hat ein Verhältnis mit einer Anneliese.
Verstehe.
Wer ist diese Anneliese, von der du die ganze Zeit sprichst?
Läuft denn da was zwischen Graf Dracula
und Emma? Nee, es ist nur ihr Ducky-Putz.
Ja, aber warum geht sie dann was an, ob er was mit einer Anneliese hat?
Naja, weil sie denkt, sie kennt ihren Ducky-Putz. Ja, ja.
Ja, ja, nicht wahr? Aber wir waren
das
noch bei
ich
den.
Lustig, deswegen sage ich Anneliese statt Anneliese. Das ist
genau dein Humor.
Genau.
Wir waren bei den Namen.
Wir waren bei der nackten Frau in Gold.
Ach so, genau, nee, das hatten wir. Und ich hatte gesagt, dass sie da Probleme mit dem Hays-Code hatten. Sie hatten noch an einer anderen Stelle ein Problem mit dem Hays-Code, und zwar nämlich, wer hätte es ahnen können, haben sie ganz schön Stress gekriegt wegen dem Namen Pussy Galore.
Leider haben sie ihn trotzdem beibehalten.
Sie haben sie haben es irgendwie bei Merchandising-Produkten geändert auf Kitty Galore und wollten es doch eigentlich erst im Film ändern. Also besonders die Produzenten, hier die berühmten Broccoli und Salzman, die die Filme produziert haben, die haben Bammel bekommen, aber Hamilton, der Regisseur, hat sich geweigert, hat gesagt, nein, Namen müssen wir beibehalten.
Die Frau muss Pussy heißen.
Genau. Und
so ein schöner Name.
Er hat dann nämlich auch persönlich den Zensor und seine Frau zum Abendessen eingeladen.
Und bestochen.
Genau, unter anderem dadurch, dass er dem Zensor versicherte, dass er Hamilton und seine Frau Unterstützer der Republikanischen Partei sind, konnten sie ihn davon überzeugen, dass das so unter Parteifreunden nochmal durchgeht. Mit seinem,
das ist unfassbar.
Pussy Galore.
Diese Republikaner.
Jetzt aber erzähl doch endlich mal die Geschichte mit König Midas. Und
ach, darauf möchtest du hinaus?
Ich möchte die ganze Zeit schon hinaus.
Ja, also König Midas dürfte ja dem einen oder anderen schon bekannt sein. Hat alles, was er angefasst hat, in Gold verwandelt. Aber
warum?
Mehr oder weniger unabsichtlich. Er war so goldgierig.
Mhm.
Ja. Und der hat irgendeinen Kerl hat er gefangen genommen. Irgendeinen ganz weisen griechischen Mann. Weil er wollte dann, der meinte, wenn er den fängt, dann wird er genauso schlau. Jetzt war dieser Kerl, dessen Namen ich nicht mehr weiß, leider aber auch der Lehrer von Dionysos, dem Gott des Gesangs und des Weines. Ja. Und er wollte ihn gerne wiederhaben, seinen alten Lehrer. Und dann hat Midas gesagt, naja, den kriegst du aber nur, wenn du mir dafür die Gabe gibst, alles in Gold zu verwandeln. Ja? Und da hat der Dionysos sich tatsächlich erpressen lassen. Und ja, fortan wurde eben alles, was Midas berührt hatte, zu Gold.
Naja, jetzt aber dann doch nicht wirklich erpressen, sondern das ist so ein typischer Schalk des Dionysos.
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er sich schon dabei gedacht, so, ne, das ist für eine bescheuerte Idee, denn Midas hat ja dann auch nichts mehr essen können. Also er hat sein, das Essen, das er berührt hat, wurde ja auch zu Gold und das ist ja nun mal nicht sehr nahrhaft und auch schwer verzehrbar für einen Menschen. Mhm. Deswegen drohte er zu sterben. Ja. Das heißt, es ist eine Geschichte, in der die Hybris den Menschen zu Fall bringt. Ja, mhm. Oder halt die Gier. Klar.
Ja. Die Gier. Na, so
ja, aber Hybris ist ja schon auch
mit dabei. Goldfinger.
Ja. Ich habe übrigens auch noch gelesen, dass der Midas noch für zwei andere Dinge verantwortlich sind, die wir heute so gern kennen in unserer Kultur.
Okay.
Nämlich für die Eselsohren.
Aha.
Der hat nämlich, es gab irgendwie einen Wettstreit zwischen Apoll und Pan. Und da ging es darum, wer schöner flöten kann.
Mhm.
Und der Midas meinte, der Pan wäre der bessere Flötist. Daraufhin war Paul so sauer, dass er irgendwie an Midas Ohren gezogen hat und die in Eselsohren verwandelt hat.
Eieieiei. Dieser Apoll, der ist auch schon so ein ganz schöner.
Der kann halt nicht verlieren. Ja. So, und dann wiederum hat sich der Midas immer eine Mütze aufgesetzt, damit man seine Ohren nicht sieht.
Verständlich.
Ich kapiere das aber nicht so ganz. Das muss ja dann irgendwie vor diesem Zusammenstoß mit Dionysos gewesen sein. Ne?
Das war bestimmt so ein Turban wie Nosferatu, den er da
ja, sagen. Genau. und also genau, niemand wusste also von diesen Ohren, er konnte die gut verstecken, nur sein Friseur. Der musste ja die Haare schneiden, hat denn die Eselsohren nochmal gesehen.
Ist das der Friseur vom Hindukusch?
Was bitte?
Der Friseur vom Hindukusch.
Friseur vom Hindukusch?
Das ist nicht vom Hindukusch, dieses, es gibt so ein berühmte antikes Rätsel, was halt Paradebeispiel für eine Paradoxie ist, was man immer so im Erstsemester Philosophie lernt, nämlich der Friseur vom Hindukusch rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren. Mhm. Rasiert der Friseur sich selbst?
Oh Mann, das ist ja wirklich schwierig.
Ist nicht zu lösen.
Auch nur einer, ja.
Ja, ist nicht zu lösen. Ist halt quasi ein Paradebeispiel für ein Rätsel, das unlösbar ist.
Ja. Aber jetzt pass auf, ne, jetzt kommt es nämlich gleich dicke. Ja. Mhm. Der Friseur also, der verspricht dem König Midas, dass er niemand weiter erzählt, dass König Midas Eselsohren hat. Mhm. Das Versprechen hält er auch ein, aber es ist sehr schwer für ihn. Und um sich Erleichterung zu verschaffen, geht er in die Natur, gräbt ein Loch und schreit dreimal hinein, König Midas hat Eselsohren! Und noch so weiter.
Und in dann Australien das Loch haben sie es dann zu. Gehört. Hm? In Australien haben sie es dann gehört.
Nee, so tief hat er nicht gebuddelt, so. Aber er hat das Schilf in der Nähe, das hat es gehört und hat es weit mit dem Wind weiter geflüstert. Also die Binsen haben es weiter geflüstert.
Die Binsenweisheit.
Deswegen ist die Binsenweisheit etwas, was eigentlich alle schon wissen.
Aha, verstehe.
Ja, interessant, ja.
Ich bin froh, dass wir nicht mehr so eine belebte Natur haben und unsere Natur das Maul hält und nicht ständig irgendwas verrät.
Denkst du, du gehst nicht oft genug in die Natur? So.
Meinst du, da werden auch Storys über mich weitergetragen?
Ja, oder über andere, die du dann da erhören.
Wo wir schon bei Zitate und Referenzen sind.
Ach so, wolltest du gar nicht mehr auf den König Midas noch eingehen?
Was soll ich dazu sagen? Ich finde die Metaphorik dahinter ist ziemlich klar. So, also Goldfinger steht halt total auf Gold, wie Midas. Und am Ende
an seiner Hybris.
Genau, am Ende wird ihm seine Gier nach dem Gold in Fort Knox zum Verhängnis. Das ist auch immer so ein Ding, ja, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht reich genug, das kann ich halt auch nicht verstehen, so. Wird halt irgendwie dargestellt, als wäre der so unfassbar reich, so. Und das muss so ein Reichtum sein, wo selbst seine Enkel, wenn, auch wenn sie nichts tun, noch unfassbar reich sein werden. Ich verstehe nicht, wieso man, wenn man so reich ist, dann noch reicher und so sein will. Also, warum diese ganze Stress? Warum spielt er nicht einfach weiter irgendwie Rommi oder was sie da gespielt haben und bescheißt beim Kartenspiel, so?
Ja, das passt irgendwie nicht zu ihm, ne? Zu so einem Superverbrecher, dass der so ein schnöde, so ein Kartenspieler
trägt. Ach so, nee, das meinte ich jetzt, also ich hatte das jetzt eigentlich nur so.
Nee, das fiel mir nur gerade noch ein, das hatte mich auch schon bei der Filmschau gewundert.
Ja, das kann ich mir vorstellen, einfach so aus Langeweile, wie er halt auch. Also ich glaube, er kann halt nicht verlieren. Das ist halt so beim Golf ist ja dann auch, dass er, das nicht, geht nicht ganz klar, ob er das halt Oddjob irgendwie befohlen hat, aber hier, er findet seinen Ball nicht und Oddjob lässt dann so einen Ball aus seiner Tasche auftauchen. Mhm. Und das ist halt sowas, er will halt in allem immer der Beste sein. Und das ist halt auch so ein Ausdruck seiner Hybris.
Mhm.
Ja.
Gut.
Sonst noch was zu dem der Parallele von Goldfinger und Midas?
Ich habe nur noch gelesen, dass das ist auch ein, habe ich das Wort jetzt richtig, den Goldkomplex gibt? Den Midas-Komplex, genau, jetzt.
Mhm.
Also in der Psychologie. Ja, weil es hat die Gier nach Gold.
Mhm.
Ja, die der Mensch wohl, also wo es tatsächlich also Menschen gibt, die das haben, dieses Problem.
Tja, ja. Aha. Unglaublich. Andere Zitate und Referenzen in dem Film.
Genau, Entschuldigung, noch um das, den letzten Satz, also um das rund zu machen, ja, deswegen kannst du das auch nicht verstehen, weil das ist quasi eine Neurose.
So, ja.
Eine psychische
Krankheit.
Ja.
Ja, klar. Jetzt? Kann ich?
Jetzt ist es rund, ja.
Es gibt noch zwei ganz nette Zitate neben hier Midas und was wir vorhin schon sagten, Bedlam mit der Goldfarbe. Das eine sind die fiesen Räder aus Ben-Hur, die sie an Bonds Auto montiert haben, nämlich sind so Stacheln dran. Und als sie sich dann ein Wettrennen in den Schweizer Alpen mit einem der Bond-Girls liefert, dann...
mit der Schwester der Goldfrau.
Genau. Mhm. Dann
zufälligerweise.
Zersticht er ihr die Reifen mit diesen Stacheln, die er aus seinen Autofelgen ausfahren kann. Und das ist halt so eine Szene, die sie... damit zitieren sie halt Ben-Hur, wo es... Mhm. Großen, berühmten Wagenrennen dann auch so ist, dass einer der Wagen hat halt solche Messer an den Rädern und macht damit die anderen Pferdewagen kaputt. Hm. Der Böse natürlich nicht. Und ganz schön ist auch, dass die Geschichte mit dem Goldbarren, mit dem Bond halt Goldfinger ködern soll. Er sagt, es sei ein Goldbarren aus dem versunkenen Nazi-Schatz vom Toplitzsee.
Mhm.
Und Gerd Fröbe, das ist auch ein filmisches Zitat, nämlich Gerd Fröbe spielte 1959 mit in dem Film Der Schatz vom Toplitzsee, wo es eben darum geht, diesen sagenumwobenen Schatz zu bergen. Und damit ködert dann Bond Gerd Fröbe. So, guck, ich habe ihn gefunden. Ich wollte noch darauf hin, auf die Art und Weise, wie der Film fotografiert ist,
ja,
zu sprechen kommen. Nämlich unglaublich konventionell. Wir hatten genau einen Shot ausgemacht, der ein bisschen extravagant war und hatten bei dem auch gleich gesagt, dass er auch zugleich unglaublich sinnfrei ist. So. Und zwar als Bond von M und ich weiß gar nicht, wer der andere Typ war, gebrieft wird.
Das war irgend so ein Militärober.
Da sitzen sie so beim Abendessen auf alle Fälle in irgendeinem Anwesen mit so einem ganz großen Tisch. Und die Kamera fährt halt so während des Dialogs immer weiter raus. Aber halt auch so schräg nach hinten, sodass sie halt immer kleiner werden, aber halt sich auch so die Perspektive immer weiter verzerrt.
Ja, das wirkt so, als würde man quasi rückwärts rausgehen aus dem Raum, also durch zur Tür sogar.
Genau, und, die halt irgendwann ganz klein nur noch so in einer Ecke zu sehen sind und halt irgendwelche Sachen, die auf dem Tisch stehen, ganz groß im Vordergrund so. Und ist halt irgendwie schon ein schöner Shot, aber es hat halt keinen ersichtlichen Grund, warum jetzt ausgerechnet in dieser Szene diese Einstellung kommt. Und ja, der Rest des Films dann halt aber ziemlich konventionell, ohne irgendwelche großen Extravaganzen gefilmt ist.
Ja, cool wäre es halt noch gewesen, wenn es andersrum gefilmt worden wäre, ne? Dass man
so ranfährt.
Genau, dass man so sieht, wie groß der Raum ist und dann sieht man halt erst diese handelnden Personen.
Deduktiv, nicht?
Aber das war wahrscheinlich Punk einfach, ne?
Ja, die wilden 60er, nicht? Er lästert ja auch über die Beatles einmal, was?
Die sagt
irgendwie, ja, er sagte, als er da halt mit der Goldfrau im Bett liegt, sagt er irgendwie, Dom Perignon trinkt man nicht über so und so viel Grad Celsius und die Beatles hört man nicht ohne Hörschützer irgendwie so.
Hä? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt.
Doch, so einen dummen Spruch hat er da abgelassen. Er ist ja irgendwie auch ziemlich konservativ immer, James Bond.
Ja.
Entsprechend waren auch die Beatles damals viel zu wild.
Mhm.
Aber genau, nochmal zu der Art und Weise, wie er fotografiert ist, dass man muss hingegen aber auch sagen, dass wiederum die Action sehr, sehr gut inszeniert ist, war auch sowas, was wir jetzt schon ein paar Mal, wir sind ja irgendwie gerade im Actionfilm Halbjahr so, wir haben jetzt irgendwie lauter Actionfilme besprochen und
war halt wieder ein Liebesfilm.
Ja, haben wir ja schon wieder ausgeplant. Ist ja aber egal. Was ich halt sagen wollte, auch hier wieder mal so ein Vertreter, wo man sieht, dass halt die Action richtig gut gemacht ist. Also man immer so diese Sache, so man weiß jederzeit, wer sich wo befindet und was wie abgespielt wird. Und es ist halt nicht außergewöhnlich schnell geschnitten, was ja heutzutage so ein Problem ist. Es ist keine Wackelkamera drinne, aber trotzdem wirkt die Action auch heute noch ziemlich gut. So, die Verfolgungsjagden ziehen gut durch, die Schlägereien und Schießereien, das ist alles ziemlich punktgenau, ohne dabei irgendwie in irgendeiner Art übertrieben zu sein. Oder?
Mhm.
Genau, dann hatten wir auch irgendwie, das war schon im Zusammenhang mit Diamantenfieber, wo das Thema wieder auftaucht, hatten wir irgendwie uns gefragt, was hat denn der James Bond eigentlich immer mit diesen Lasern? Zumindest halt diese alten Bonds, das irgendwie die Gangster haben immer irgendeinen Laser. Und das habe ich auch mal nachgeschaut und das ist einfach, war das da der große, heiße, neue Scheiß so?
Das habe ich mir doch gleich gedacht.
Ja, das hast du schon gemutmaßt. Und es war halt tatsächlich so, dass es Anfang der 60er oder Ende der 50er überhaupt erste experimentelle Laser an Unis gab, aber noch überhaupt nichts, was irgendwie in der Industriereife war.
Mhm.
Und entsprechend war das halt so total krasse Science Fiction. Und die Szene, mit wie da halt James Bond auf diesem Goldblock liegt und der Laserstrahl ihm immer mehr auf seine Familienplanung zuwandert, haben sie natürlich mit in der Post-Production den Laserstrahl eingefügt.
Ja.
Und dieses schmelzende Gold haben sie so hingekriegt, dass von unten mit einem Schweißgerät das Ganze erhitzt wurde.
Sehr witzig. Wie siehst du, ja? Aber wie kreativ die immer sind.
Nicht wahr?
Diese Filmleute.
Und eine Sache, die wir auch auf gar keinen Fall unerwähnt lassen dürfen, in dieser ersten Szene mit James Bond in diesem Hotel in Miami.
Trägt einen Einteiler.
Einen kurzen Overall. Das ist echt.
Das ist die modische Verfehlung dieses Films. Ich kenne auch schon die des anderen.
Von Diamantenfieber, die ist aber echt. Die war richtig krass, wo ich dachte so, wow, das ist so, was hat er da an? Nun gut.
Na, das war damals vielleicht einfach in, ja?
Na, ich habe irgendwo, ich glaube, es war im Guardian, habe ich gelesen, so, dass ich das auch wirklich nur James Bond erlauben kann. Oder, also nur Sean Connery erlauben kann, sowas anzuziehen.
Weil der so eine gute Figur hat, oder?
Ja, weil er halt auch so der Inbegriff der Coolness ist. So, er kann sogar auf vorlaufender Kamera so einen kurzärmeligen und kurzbeinigen Overall anziehen, ohne dabei lächerlich zu wirken.
Naja.
Naja. kommen wir zur Rezeption von Goldfinger, nicht? Ja, wir haben ja noch viel vor uns. Und zwar steht der Film im Guinness-Buch der Rekorde als der Film, der am schnellsten Geld eingebracht hat. Und zwar hat der binnen
ganz
nur...
Ganz in Ori Goldfingers Sinne.
Stimmt. Der hat in binnen nur von 3 Wochen sein Budget wieder eingespielt.
Oh lala.
Und insgesamt ein Einspielergebnis von 120 Millionen Dollar. Was mal richtig krass ist bei 3 Millionen Produktionskosten. Mhm. Also... Da hat er schon, ja, ist einfach der Hammer.
Das hat sich wohl gelohnt, wa? Hat sich dann auch für Sean Connery wahrscheinlich gelohnt.
Ja, der hatte da nämlich schon eine erste, ich glaube, er hat schon einen Gewinnanteil am Film ausgehandelt. Mhm. Aber so richtig reich wurde er dann nämlich mit Diamantenfieber, wo ich gleich drauf komme. Ich habe nicht gesagt, später, sondern gleich.
Okay.
Das gildet nicht.
Naja,
Spielpause.
Ist auch nicht so. Spielpause?
Ich habe, wenn ich eben sagte, gildet nicht. So. Habe ich doch mal erzählt, dass ich schön finde, dass auch heutzutage auf Spielplätzen, wenn ich da mit unserer Tochter bin, immer noch die gleichen Sprüche wie in meiner Kindheit zu hören sind, nämlich das gildet nicht und Spielpause. Achso, der Film war zeitweise in Israel verboten, nachdem nämlich herausgekommen war, dass Gerd Fröbe während Nazi-Deutschlands Mitglied in der NSDAP war. Allerdings ist er da irgendwie schon, ich glaube, als 16-Jähriger eingetreten und der Film wurde dann auch wieder in Israel zugelassen, nachdem eine jüdische Familie bekannt gab, dass Fröbe sie während des Zweiten Weltkrieges versteckt habe und so vor dem Holocaust gerettet habe. Das Ganze klingt schon, habe ich schon gesagt, so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Es klingt schon fast so wie Propaganda. So, es kommt halt raus, dass dieser beliebte Charakterschauspieler Nazi war und dann auf einmal, oh, schaut her, wir haben hier noch diese nette jüdische Familie, die aber bezeugen kann, dass er gerettet wurde.
Glaubst du, die sind gekauft worden?
Nee, ich glaube gar nicht. So, ich dachte nur, es klingt so allein wenn man so sich so diese Fakten anguckt, dann hört sich das so ein bisschen fishy an, aber ich will hier überhaupt nichts Herrn Fröbe unterstellen. Wenn das so war, dann war das so und ich hatte es nur... habe ich dir schon gesagt, ich hatte halt gerade irgendwie so die letzte Folge Troja Alert gehört, wo sie sich so viel mit der vermeintlichen Propaganda von Herakles beschäftigten, so dass der wohl, dass man die späten Geschichten um ihn so deuten kann, dass er ein ziemlicher Tyrann und ein Arsch war, so und dann irgendwie die Propaganda das so gedreht hat, dass er dann halt zum Beispiel nicht selbst Leute umbringt, sondern von Heras Fluch oder so oder Zorn geschlagen ist und in diesem halt dann Leute umbringt, so also dass dann die böse Weibsgöttin dran schuld ist. So. Und so klang das halt auch ein bisschen irgendwie auf mich, dass er so ist, oh, es kommt raus, Gerd Fröbe war Nazi, aber hier kommt plötzlich diese jüdische Familie. Aber ich verlinke da einen Artikel, da soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich will, wie gesagt, Herrn Fröbe da posthum, glaube ich, zumindest überhaupt nichts unterstellen. Umso besser, wenn er eine jüdische Familie gerettet hat. Der Film gilt unter sehr, 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 sehr vielen Kritikern als der beste Bond aller Zeiten. Und das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass er sehr viele von den heute noch bekannten Bond-Tropes überhaupt erst erfand. Und zwar war es der erste Bond, in dem halt die Gadgets eine große Rolle spielten, besonders halt das Auto, was irgendwie besonders fancy war. Es war auch nicht irgendein Auto, sondern es war der berühmte Aston Martin DB5, so. Das Paradeauto, wenn es irgendwie um James Bond geht.
Mit dem drehbaren Nummernschild.
Genau.
Gültig für alle Länder.
Genau, mit 3 verschiedenen Nummernschildern gültig für alle Länder. Das war auch nicht sehr sinnvoll.
Vielleicht war das irgendwie alle 3 britischen Länder so, ja. Also.
Nee, es war ein britisches, Schweizer und französisches Nummernschild. Aber gültig für alle Länder. Ja. Es war der erste Film, in der einen Prolog hatte, der losgelöst war vom Rest des Films. Es ist auch sehr schön, wir sehen Bond, wie er irgendwie ein Heroinlager eines Drogenkartells in die Luft sprengt. Und dann, wie gesagt, irgendwie noch diesen Typen in der Badewanne erledigt, was ich vorhin schon sagte. Mhm. Aber das Schöne daran ist eigentlich, dass James Bond durch einen Hafen angeschwommen kommt. Und er hat sich sehr schön getan, indem er sich nämlich eine Ente auf den Kopf gesetzt hat, eine falsche. Nachdem er dann halt dieses die Bombe gelegt hat und alles in die Luft gesprengt hat, beziehungsweise es ist eine riesige Wurst Plastiksprengstoff, dann zieht er halt seinen Badeanzug den aus, Taucheranzug aus und hat darunter seinen Tuxedo, sein Smoking. Das ist halt auch sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Und genauso war es der erste Bond-Film, wo es dann so einen Epilog gibt, wo Bond dann halt im Urlaub ist, um da noch ein bisschen mit seiner neuesten Errungenschaft rumzuflirten, was fortan auch immer der Fall war. Das erste Mal überhaupt auch so ein Titelsong in den Credits. So, es hatte bei diesem, der entweder halt der Spion, der mich liebte, oder Liebesgrüße aus Moskau. Ich glaube, Liebesgrüße aus Moskau. Genau, From Russia with Love, der hatte, glaube ich, auch schon einen Song, aber der war nur im Abspann zu hören.
Ach so, im Vorspann.
Genau, dieser berühmte Vorspann, wo man eine nackte Frau sieht, die irgendwie entfernt was mit der Handlung zu tun hat.
Und was meinst du noch gerade, der Spion, der mich liebte?
Nee, ich glaube, also
weil
ich glaube.
Da weiß ich gar kein Lied zu. Ich meine, da muss es ja auch eins geben, aber irgendwie.
Es ist ja auch die Frage, wie der auf Englisch heißt. Mhm. Aber ich glaube, es war nicht der Spiel. Also, das habe ich ja vorhin gemeint, dass ich diese beiden Filme immer verwechsel. Und ich glaube, Bond 2 war Liebesgrüße aus Moskau. Mhm. Es kam das erste Mal das Briefing mit Q vor, was ja auch zu so einem Running Gag wurde. Es gab zum ersten Mal diesen mit Oddjob, diesen markanten Assistenten des Willen, der irgendeine tolle Eigenschaft oder Waffe hat, nämlich seinen Hut, der
die Melone genau, mit der scharfen Kante.
Genau, mit dem er Leute köpfen kann.
So eine Metallkrempe oder
sowas. Genau. Es wurde zum ersten Mal, was uns ja auch aufgefallen ist, der Martini geschüttelt, nicht gerührt bestellt. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob es zum ersten Mal, aber halt auch eben prominent dieses, Roger Ebert nennt es, das Talking Killer Syndrome, also dieses Bond ist in einer ausweglosen Situation und der, aber der, ja, er kann sich da rausreden und vor allen Dingen verrät ihm der Bösewicht seinen kompletten Plan, ohne dass das eigentlich Sinn macht.
Ja, das ist eigentlich so, dass der
das ist hier noch zweigeteilt.
Bond immer eines besonders exotischen Todes sterben lassen möchte.
Wie hier mit dem Laser. Mhm. So, normalerweise, also später ist es dann oft so, dass auch in dieser Szene gleich der ganze Plan offenbart wird. So, du wirst jetzt gleich auf diese unglaublich komplizierte Art und Weise sterben, dann kann ich dir noch erzählen, was ich vorhab. Und dann befreit sich halt Bond doch irgendwie. Hier wird es halt noch zweigeteilt. So, erst sehen wir Bond, der halt sich mit diesem aber ich weiß, was Projekt hast du nicht gesehen, Grand Slam ist, damit kann er sich befreien. Mhm. Und dann später, als er sich da in dieses Modell vom Fort Knox einschleicht, da kann er dann den Plan belauschen, den Gerd Fröbe hat. Apropos Gerd Fröbe, der wird nämlich auch immer gelobt als wahrscheinlich der beste Villain, was du auch schon sagtest, der beste Antagonist in einem James Bond. Oh, so zum Beispiel vom Guardian, wo es einen guten Artikel gibt, den ich auch verlinke zu diesem Film. Ja, also um es zusammenzufassen, er hat halt quasi so die Bond-Formel gesetzt, der Film. Und an diesem Film mussten sich dann alle kommenden Teile der Serie auch messen. Er hat auch eine ganze Reihe Preise. Nee, Preise hat er nur einen gewonnen, nämlich den Oscar 1965 für den besten Tonschnitt. was ich so gelesen habe, was wohl besonders gelobt war, die Szene mit dem Auto, was da in der Müllpresse landet, von dem Mr. Solo.
Was, der Ton davon, oder was?
Genau, der wurde nämlich mit zusammengepressten Dosen, Cola-Dosen nachvertont. So wurde, das war so einer der Tricks, die angewendet wurden, weswegen er halt den Oscar bekam, was so außergewöhnlich war. Aber er steht in diversen Bestenlisten, nämlich gleich in 4 der berühmten AFI-Listen, die ich hier auch schon oft hatte, die vom American Film Institute, die zum 100-jährigen Geburtstag des Films lauter 100er-Listen rausgebracht haben. Und so steht der Film auf Platz 90 bei den besten Filmzitaten mit A Martini Shaken, Not Stirred. Mhm. Auf Platz 71 bei den besten Thrillern, auf Platz 53 bei den besten Filmsongs und auf Platz 49 bei den besten Villains, den besten Antagonisten. Okay. Und Entertainment Weekly, genauso wie der Rolling Stone, wählten ihn unabhängig voneinander zum besten James-Bond-Film aller Zeiten.
War das schon vor Skyfall oder haben die danach immer noch zum Besten gegeben?
Entertainment Weekly war 2006, also vor Skyfall, und Rolling Stone war 2012 zu Skyfall. Mhm. Und ich glaube, Skyfall ist auch beim Rolling Stone ziemlich weit vorne, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Würdest du sagen, Skyfall ist besser als der?
Das ist,
dieses.
Ich weiß es halt nicht so genau, weil, obwohl das die letzten sind, kann ich mich nicht so gut dran erinnern, weil wir die halt immer nur einmal gesehen haben. Ich weiß nur, dass wir Daniel Craig total gut finden und die Bonds mit ihm.
Wir fanden auch Skyfall total gut. Mhm. Wobei, ich glaube, es war in CinemaSins irgendwo, habe ich gesehen oder gelesen, wo sich jemand über diesen, also dass der Plot eigentlich schon ziemlich hanebüchend ist und zum Himmel stinkt, so, weil dieser der ganze Plan mit dem Bösewicht, der sich fangen lässt, um dadurch seinen Plan auszuspielen, das geht, also wenn du es dir mal noch ein zweites Mal anguckst, halt von vorne bis hinten nicht auf, weil da so unglaublich viele Zufälle drin stecken, warum dieser Plan überhaupt noch aufgeht, dass er will ja irgendwie M umbringen, so. Mhm. Und also das ist alles, das ist wirklich sehr, sehr... Das
stimmt doch auch, oder?
Ich glaube, ganz zum Schluss. Mhm. Wir spoilern hier übrigens. Aber er will sie schon vorher in diesem Gerichtssaal umbringen. Und aber es sind wirklich sehr viele Zufälle, die passieren auf seinem Weg von der Gefängniszelle zum Gerichtssaal, so, die er halt einfach unmöglich hat vorausplanen können. So. Weswegen der ganze Film so ein bisschen hanebüchend ist. Weil das so diese zentrale Szene ist und die so vollkommen keinen Sinn macht. Aber ist halt Bond. Das passiert in Bond-Filmen öfter mal. Und der Film Goldfinger jetzt wiederum ist halt enorm in die Popkultur eingegangen mit wirklich unzähligen Zitaten wie dem unsäglichen Goldständer vom zweiten Teil von Austin Powers. Aber halt auch wesentlich vielen, wesentlich besseren Zitaten. Sehr schön ist zum Beispiel, dass Honor Blackman, die Pussy Galore spielt, die hat vorher in der Serie mit Schirm, Charme und Melone mitgespielt. Mhm. Und Schirm, Charme und Melone hat auch entsprechend häufig dann Goldfinger zitiert. Zum Beispiel in einer Folge sagt halt John Steed, einer der männliche Hauptcharakter, dass er eine Weihnachtskarte von Kathy Gallows bekommen hat, dem Charakter von Honor Blackman, und zwar aus Fort Knox. Genau. Und wo ich dabei bin, eben Pussy Galore ist dieser sehr ikonische Name, wird wirklich enorm oft zitiert. Er taucht noch einmal in einer anderen Folge von mit Schirm, Charme und Melone auf, in Dirty Harry, in Trainspotting, in der Serie Bones und in der Serie Suits, nein, nicht Suits, sondern Suits, um nur ein paar zu nennen. Das zweite sehr häufig.
Also nur, dass ich da nicht irgendwas nicht mitkriege. Ist denn Galore auch nochmal irgendwie sprechend?
Das ist so, ich glaube, das bedeutet sowas wie Hurra, sowas, oder? Mhm. Und lass mich das doch mal schnell nachschlagen. Ja, Hallo.
Er muss bei Galore immer an die Galone denken, aber das ist es wohl nicht.
Nee, ist nicht die Galone, ist das.
Ja, aber eigentlich ist Pussy Galore ja schon eine ziemlich coole Frau, so.
Die ist, ist dir eigentlich, also ist dir bewusst geworden, dass sie lesbisch sein soll?
War ist mir nicht bewusst geworden, aber jetzt, wo du es sagst.
Sie soll, deswegen ist halt blitzt James Bond halt bei ihr ab.
Ja, und der Alte ja auch, da der Goldfinger.
Genau, aber am Ende dreht James Bond sie ja um, was so.
Und sie umgibt sich halt nur mit jungen Frauen.
Genau. Galore heißt übrigens im Überfluss. Also Pussy im Überfluss. Naja, also das zweite große Zitat aus dem Film ist eben die Bombe, deren Zähler auf 007 endet. Die taucht unter anderem bei den Simpsons auf, bei dem Film I Spy.
Natürlich bei den Simpsons.
Und natürlich bei den Simpsons. Und zwar beim Atomkraftwerk von Homer. Und Chuck, die Serie, die wir auch schon mal gesehen haben, hat sogar gleich zweimal verballhornt, dass der Timer von Bomben auf 007 endet. Als erster Film, der eben auch dieses geschüttelt und geschüttelt nicht gerührt hatte, wird er halt auch quasi erstmal von sämtlichen James Bonds, denn es ist ja, also in jedem Bond sagt Bond eigentlich einmal ein Martini geschüttelt, nicht gerührt und einmal mein Name ist Bond, James Bond. Mindestens. Nee, genau ein einziges Mal kommt es. Ja, es kommt genau einmal in jedem Film beide Sprüche vor.
Hä, komisch, das ist mir nie aufgefallen beim Bond-Saufen.
Doch, doch, es ist so. Also, er sagt öfter, dass er halt Bond heißt, aber diesen Spruch, mein Name ist Bond, James Bond, sagt er genau einmal bei Goldfinger, eben als er hier die Frau in Gold kennenlernt, wie sie für Goldfinger.
Jill Masters,
wie sie für Goldfinger auf dem Balkon sitzt und die Karten von seinem Kartenkompagnon
ausspioniert.
Außerdem kommt geschüttelt, nicht gerührt unter viel, wirklich sehr, sehr vielen anderen Beispielen auch in Kremlins und in Sneakers, die Lautlosen, vor. Dann gibt es noch so eine Gruppe von Oddjob-Referenzen. Der Tod von Oddjob, der wird James, der hält sich an so einem Stahlgitter fest und James Bond setzt das unter Strom.
Mit einem abgerissenen Kabel.
Genau, das wird im dritten Teil von Blade Trinity, genauso wie im dritten Teil von X-Men, der letzte Widerstand, zitiert, diese Art zu sterben. In Toy Story 2 kommt der Hut vor, Mr. Potato Head setzt ihn einmal ein, der trägt ja auch so eine Melone und wirft sie einmal als Waffe, genau wie Oddjob. Und in Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben, nennt John McClane Mike Collins an einer Stelle Oddjob. Dann außerdem der Spruch Do you expect me to speak? No, I expect you to die. Kommt unter anderem in Austin Powers im ersten Teil und in Dr. House einmal vor. Und zu guter Letzt noch ein paar losgelöst ganz nette Zitate. Bei Remington Steele kommt die Szene mit dem Tuxedo unter dem Taucheranzug einmal vor. Beim A-Team haben sie diese ganze Szene mit dem Laser einmal mit Murdoch nachgestellt, der statt der Operation Grand Slam diesmal die Operation Undertow kennt und deswegen gerettet wird. Im zweiten Teil von Cars gibt es ein Auto namens Finn McMissile, was ganz offensichtlich eigentlich der Aston Martin DB5 ist. Und zu guter Letzt in dem vorletzten Bond, A Quantum of Solace, der ja arg kritisiert wird, aber da gibt es auch das schöne Zitat, dass dann das Bond-Girl stirbt, indem sie nackt auf dem Bett liegt und diesmal nicht mit Gold, sondern mit Öl übergossen ist.
Mit Öl?
Mit Öl. Kann ich mich auch gar nicht erinnern an den Film, haben ihn auch nur im Kino gesehen, aber Wackelkamera, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Und ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen irgendwie. Aber es Vielleicht war ich halt auch nur geflasht im Kino.
Gar nicht mehr, worum es ging.
Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir das zweite Kapitel.
Das ist das zweite?
Ja, Vorgeplänkel. Also erstes Kapitel. Vorgeplänkel ist quasi Prolog. Erstes Kapitel beenden wir und machen dann ein andermal mit dem zweiten Kapitel weiter.
Zweites Kapitel. Paul über Diamond reden.
Ich habe mal im Podcast Leitmotiv vom Podcaster Leitmedium gehört, in die sehr gute Regel, man kann im Podcast quasi alles machen. Hauptsache, man erklärt es. Die Leute sind verwirrt, wenn sie Geräusche hören, die sie nicht zuordnen können. Aber sie lassen ja alles durchgehen, wenn du sagst, was du machst. Und in dem Sinne sage ich, dass wir eine ganz schön lange Pause zwischen der ersten Hälfte dieses Podcasts und der zweiten Hälfte hatten.
Als eine Datei.
Ja, natürlich. Also es wird als eins, wird als Double Feature ja veröffentlicht. Das große James Bond Double Feature. Und eigentlich war es geplant, dass wir es am nächsten Tag machen und dann kam irgendwie erst viel Arbeit von mir. Also ich musste lange und viel arbeiten und dann wurdest du krank. Das kam so dazwischen, so dass jetzt irgendwie eine Woche oder so, also anderthalb Wochen sowas liegt dazwischen, glaube ich.
Ja.
Und von daher setzen wir da wieder an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar hatten wir James Bond Gold.
Entschuldigung.
Kein Problem. Wir hatten...
ich habe gehustet.
Ja, das werde ich rausschneiden. Ach so. Ja, vielleicht muss ich es jetzt drin lassen. Also, ja, whatever.
Nächsten Huster schneidest du raus.
Jetzt habe ich schon wieder gemacht.
Das Podcasten ist eine Sprachtherapie für dich, oder? Wenn du das immer wieder anhörst.
Da höre ich, was ich falsch gemacht
habe. Ja, was du hast. Irgendwie diese... Diese Floskel oder diese Füllphrase, das erkläre ich später, hast du bei dir irgendwie ausradiert. Das M hattest du auch deutlich gekürzt, das weiß ich nicht, das war in den ersten Folgen mehr da.
Ja, das hat mich ja geärgert, weil das hatte ich ja schon mal weg. Ich habe ja auch im Studium so praktisch, aber da habe ich es nicht gelernt, ich hatte es mehr. Aber weil ich halt auch im Studium viel vortragen musste, hatte ich...
Da war es wieder.
Ja, so kurze S hast du immer, aber diese Sätze füllende das hatte ich schon mal komplett weg. Und deswegen hat mich das ja am Anfang des Podcasts sehr persönlich geärgert, dass ich das so oft gemacht habe. Und ich glaube, es passiert mir immer noch, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm.
Ja, brauchst dich nicht ärgern.
Wir hatten aufgehört mit Goldfinger, gedreht von Guy Hamilton, und machen weiter mit James Bond Diamonds Are Forever, gedreht von Guy Hamilton.
Ach.
Das hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Und zwar sind die Schauspieler wieder die gleichen. Es ist immer noch, oder nicht wieder, muss man sagen, ein Connery Bond. MQ Moneypenny kann ich mir sparen. Spannend ist dann noch Jill St. John, die das Bond Girl Tiffany Case spielt. Charles Cray, der den Ernst Stavro Blofeld spielt, den Bösewicht. Das sind die noch spannend sind. Und der hatte dann wiederum einen gewaltigen Budgetaufschlag gegenüber Goldfinger bekommen, nämlich ein Budget von 7,2 Millionen US-Dollar, wo aber noch nicht einmal das Gehalt von Connery mit eingerechnet war, denn das hat Paramount, die Produktionsfirma, unabhängig von dem Budget des Films bezahlt, weil sie Connery unbedingt zurückhaben wollten. Genre, wir sind ja weiter, Actionfilm, Agenten-Thriller. Und zwar wollten sie ja dann Connery unbedingt zurückhaben, weil der Bond davor von George Lazenby gespielt worden war, der eigentlich schon, nachdem Connery sich verabschiedet hatte, als der neue Bond-Schauspieler auserkoren war und der so ungefähr den epischsten Griff ins Klo gemacht hat in der Geschichte der Blockbuster, könnte man sagen. Denn
Blockbuster-Schauspieler.
Blockbuster-Schauspieler, genau. Und zwar hatte der schon also der war gecastet worden als Nachfolger. Die Legende sagt vor allen Dingen, oder Hauptkriterium war wohl, dass er sich einen Anzug vom gleichen Schneider wie Connery hat schneidern lassen und so beim Casting erschienen und das quasi sein Erscheinungsbild entsprechend schon gut dargestellt hat. So.
Okay, dass er war dann seine einzige Qualität oder wie? Mm. Aber wir hatten doch den Bond auch schon mal gesehen, der war doch gar nicht schlecht.
Ja, den finde ich auch ziemlich gut. Mm. Darum geht es auch gar nicht, denn das Ding war, dass Lazenby, kaum war er gecastet, sich schon aufgeführt hat wie der große Star. Also er muss wohl schon beim Dreh große Star-Allüren an den Tag gelegt haben und damit Salzman heißt er, oder? Und Broccoli, die Produzenten, ziemlich hart Broccoli aneinander geraten sein. Ja, jetzt mittlerweile macht Broccoli Vater und Tochter, gell? Und ich glaube, Salzman ist aber der andere. Jedenfalls muss er mit den Produzenten hart aneinander geraten sein, weil die ihm klargemacht haben, hier ein Star bist du, nachdem der Film Kohle eingespielt hast und nicht nur, weil du eine Rolle spielst.
Ich stehe deine Mandarine.
Du machst jetzt tatsächlich alles erklären.
Ja, direkt angewendet, was ich gelernt habe.
Ja, super. Jedenfalls hörte Lazenby auch gar nicht auf mit den komischen Falten, so äußerte er sich, nachdem der Film gedreht war und so die Promo für den Film eigentlich begann, mit so Sachen wie, dass er die Figur des James Bond für nicht mehr zeitgemäß halte. Und er ließ sich dann auch gleich nach den Dreharbeiten lange Haare wachsen und einen Vollbart stehen, so, was halt auch irgendwie eigentlich, also war das, also Connery war halt immer als Paradebond aufgetreten in der Promo und jetzt da so einen Hippie-Schauspieler zu haben, das hat den, wie wir jetzt auch erfahren haben, eher konservativen Machern wohl nicht so richtig gefallen. Und das Ding war, dass es dann halt das ist so ungeklärt. Es lag eigentlich schon auf dem Tisch, dass der einen Vertrag für 5 oder 6 weitere Bonds kriegt, der Lazenby. Mhm. Und jetzt so die wohlmeinenden Zungen sagen halt so, Lazenby hätte selbst zurückgezogen, weil er halt merkte so, er will hier lieber Charakterschauspieler sein und nicht der James Bond. Mhm. Aber es gibt halt auch durchaus die Interpretation, dass er sich halt einfach zu viel erlaubt hat, zu viel rausgenommen hat und daraufhin die Produzenten gesagt haben so, hier, nee, wir ziehen den Vertrag zurück. Kannst
ja,
uns
kann man
mal
das denn aber einfach so?
Ja, der war ja noch nicht unterschrieben, so. Der hatte gesagt, machen erstmal einen, so. Und der kam auch ganz gut an, so. Der war nicht so ein großer Erfolg wie die Connery Bonds, aber er war durchaus ein finanzieller Erfolg. Und wie gesagt, wir haben den ja auch mal gesehen und ich fand ihn auch total cool, eigentlich. Weil der, einerseits halt echt witzig war auch. Also, ich habe immer diesen Prolog im Kopf, wo er dann halt irgendwie von so einer Frau abserviert wird und er dann halt so die vierte Wand durchbricht und so in die Kamera sagt und meint einfach nur, das wäre dem anderen Kerl nie passiert. Mhm. So. Und das ist einfach eine total lustige Referenz auf Connery. Und andererseits ist ja da diese große Fall drin, dass der Bond heiratet. Und,
ist ja keine Falle.
Nein, der Fall, der, so. Die, ich wollte Ausnahme, also mir fehlte das Wort. Also es ist ja irgendwie eine Singularität im Bond-Universum, dass er sich da richtig verliebt und dann heiratet, aber dann seine Frau ermordet wird. So. Und das gibt dem ganzen Film eine erstaunliche Tiefe irgendwie, die...
Das macht ihn schon gut.
Die restlichen Bonds, jetzt außer vielleicht den neuen, nicht so sehr haben. Mhm. Und... Jedenfalls, aus irgendwelchen Gründen kam es dann halt dazu, höchst meine Interpretation einfach, weil es die schönere Geschichte ist, ist halt, dass Lazenby es total verkackt hat und dann quasi bevor der Vertrag unterschrieben war, schon wieder gefeuert wurde. Und daraufhin sagten dann halt der Präsident von, ist gar nicht Paramount, sondern United Artists ist das,
der Filmverleih. Und der Präsident David Picker sagte dann so, hier, jetzt reicht's mir, ich will den Connery zurück, der soll sich mal nicht so anstellen. Und ja, hat dann angeblich sie auch persönlich nach London begeben und dem ein Angebot in Rekordhöhe unterbreitet, nämlich dass Connery 1,25 Millionen US-Dollar Gage nächst einer Beteiligung am Einspielergebnis in Höhe von 12,5% bekam. Mhm. Und das war wohl das höchste, also damit wurde er auf einen Schlag zum bestverdiensten Schauspieler der Welt durch diesen Film. Oh. Eine höhere Gage hatte nie irgendjemand bekommen.
Bis dahin.
Genau.
Mhm. Ja, ich verstehe dich immer nicht so gut. Weil das Mikro, also die Bügel von dem Mikro, die liegen echt auf meinen Gehörgängen hier.
Da musst du das da hinten anders zurechtbiegen. Sag mal was, jetzt hast du das Mikro nämlich so hochgeschoben. Mhm.
Hallo, hallo.
Klappt's gut.
Mhm. Ja, auch besser jetzt.
Das ist ja spitze. Mhm. Mhm. Der Diamantenfieber oder Diamonds Are Forever ist der siebte Bond-Film von Eon Productions, dieser offiziellen Produktionsfirma. Ursprünglich, hier kommen wir auch wieder zurück zum letzten Film, sollte die Story nämlich so gehen, dass der Zwillingsbruder von Goldfinger der Bösewicht ist, aber das kam dann nicht zustande, unter anderem, weil auch Gerd Fröbe wohl kein Interesse hatte, nochmal die Rolle zu spielen. Mhm. Aber da gab es wohl dann auch noch andere Probleme, weswegen sie sich dann entschieden, Blofeld als Antagonisten einzustellen oder zu schreiben ins Drehbuch.
Das ist ja interessant, weil der Blofeld doch da diese merkwürdige Idee hat, sich da zu klonen, mhm, also zu duplizieren, mhm, mehrfach. Und dann haben sie ja sich diese Geschichte da nochmal ganz neu ausgedacht. Oder meinst du, dass der Goldfinger das gleiche vorgehabt hätte?
Das war in einem so frühen Stadium des Drehbuchs, dass die Story noch nicht so weit vorangeschritten war. Weil es ist zwar durchaus auch wieder irgendwie ich glaube, es gibt eine Romanvorlage, aber die ist sehr, sehr lose jetzt schon. Mhm. So, dass sie, ich weiß, dass sie ursprünglich auch, also nicht die Geschichte mit dem Satelliten, wir sollten jetzt auch gleich mal die Story in 5 Sätzen zusammenfassen, das wird auch ein Spaß. Also dass der Blofeld keinen Satelliten, sondern einen Supertanker mit drauf installiertem Laser natürlich wieder sollte der haben, und das haben sie dann auch noch geändert eben in den Satelliten. Aber wo wir schon beim Thema sind, dann Paula, gib uns doch mal die Handlung in 5 Sätzen.
Alter Schwede, ja.
Das ist bei dem Film quasi unmöglich. Ich würde ihn einfach so zusammenfassen. Den Prolog sollten wir gleich nochmal zusammen präzise, weil das ist ja auch, der Film ist, jetzt muss ich auch mal schon mal vorweg sein, ist echt schlecht. So, der hat uns ja so geschockt, dass wir deswegen uns noch Goldfinger angeguckt haben überhaupt. Aber im Grunde ist es, der ganze Plot besteht daraus, dass James Bond Dinge aus Gründen tut, die am Ende immer entweder in einer Schlägerei, einer Schießerei oder einer Verfolgungsjagd enden, bis er dann aus irgendeinem Grund am Ende halt den Showdown auf so einer Bohrinsel macht.
Ja, genau. So,
aber jetzt fangen wir mal mit dem Prolog an, der ist ja dann doch noch wichtig für die Story mit dem Blofeld.
Ach ja. Blofeld. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Also teils ist mir das entfallen, teils habe ich es nicht so ganz mitgekriegt und verstanden habe ich sowieso nicht, was da passiert ist. Aber James Bond ist irgendwie in so einem Höhlensystem.
Mhm. Das ist aber eher so ein Spa oder sowas. So ein Wellness-Ding. Oder ich weiß es nicht.
Eigentlich ist es doch so ein Labor, in dem Blofeld sich selbst nochmal, also einen anderen Menschen,
ein Doppelgänger,
sein Gesicht verpassen möchte. So.
Genau.
Und da kommt James Bond dazu und bringt einen Blofeld um, aber wie sich dann herausstellt, war es nicht der richtige.
Im späteren Verlauf des Films.
Ach so, das wusste der auch noch nicht, okay.
Nee, ja genau, der denkt, und das ist so auch der Witz, was finde ich auch zeigt, wie unglaublich schlecht dieser Film ist, so, wenn du halt, nachdem ich es gelesen habe, wurde mir so, klar, das soll nämlich quasi die Rache dafür sein, dass Blofeld James Bond Frau umgebracht hat.
Also der ist noch ohne Auftrag unterwegs.
Genau. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass uns irgendein Hinweis gegeben wird darauf, dass das so ist. Weder ist James Bond in irgendeiner Form emotional involviert, sondern hat auch irgendeinen coolen Spruch aus den Lippen, auf den Lippen. Wir sehen uns in der Hölle oder irgendeinen Scheiß, sagt er so, nachdem er Blofeld umgebracht hat. Noch wird auch in irgendeiner Form das thematisiert, dass er jetzt auf so einem Rachefeldzug ist, sondern wir sehen halt nur, wie Bond irgendwie lauter Henchman von Blofeld umbringt, um sich immer näher an Blofeld heranzuarbeiten und am Ende halt Blofeld umbringt. So, beziehungsweise später stellt es heraus, ist nur ein Doppelgänger. Aber dass das halt quasi so dieser Prolog, die Aufarbeitung seines Traumas sein soll, ist, wird halt einfach nicht klar. Und das ist so das ganz große Problem des kompletten Films, dass alles einfach nicht klar wird, was er uns zeigen will. Was so noch ganz wichtig ist, ist halt, dass irgendwas ja mit Diamanten zu tun hat,
ja, nicht? Genau. Also es geht darum, dass so ein Sack voll Diamanten halt von Blofeld gekauft wird und das kommt, der kommt irgendwie aus irgendwelchen afrikanischen Minen. Südafrikanischen Minen. Genau, über Umwege dann eben zu Blofeld und dort wird der in einen Laser, eine Laserkanone, die in einem Satelliten um die Erde schwebt,
genau,
genutzt. Also die Diamanten sind da, um diesen Laser zu bündeln und nochmal zu verstärken.
Ja? Ja.
Das Ganze tüftelt so ein sächsischer oder thüringischer Wissenschaftler aus, der eigentlich Pazifist ist, der von Blofeld davon überzeugt wurde, dass man mit diesem Laser aus dem All den Weltfrieden erlangen könnte. Und James Bond wird erstmal auf diese Diamanten angesetzt, weil der Secret Service rausfindet, dass die da im Umlauf sind.
Nee, die werden, also der wird quasi von diesem Minenbesitzer, so einem sehr sympathischen weißen, wahrscheinlich Buren aus Südafrika, zur Zeit des Apartheidsregimes, der auch erzählt, wie was er alle tolle für Sachen für diese ich sag jetzt nichts Falsches. Also
das ist gut, dass du nichts Falsches sagst.
Aber er wird halt von diesem Minenbesitzer, da hat er dieses Briefing mit M am Anfang zusammen, dass er, der sagt halt irgendwie so, die Sicherheitsvorkehrungen sind zwar enorm hoch, aber aus irgendeinem Grund verschwinden dauernd Diamanten in letzter Zeit. Und deswegen gibt er sich dann irgendwie als Diamantenschmuggler aus und kommt so Blofeld und der Tatsache, dass Blofeld noch lebt, auf die Schliche.
Ja, genau. Und Unterstützung findet er bei einer Frau namens Tiffany Case.
Genau.
Ja, die gehört auch zu diesem Diamantenschmuggelkartell irgendwie.
Genau. Aber die wechselt dann quasi die Seiten.
Na klar, nach einer Nacht mit James Bond. Aber die ist gar nicht so schlecht, weil die relativ tough ist. Also klar, schreit die auch
ist viel. Ist auch ziemlich aktiv.
Ja, aber die läuft natürlich auch ziemlich spärlich begleitet immer rum.
Das ist echt albern.
Auch nicht so klug, wie man sich das erhoffen könnte. Aber sie ist mehr als nur Betthäschen. Und einen handelnden Gegner findet James Bond noch in so einem von zwei Männern, die total hässlich und total albern sind und leider auch, also sie sollen wohl schwul sein.
Mhm.
Ja. Also wir haben da nochmal eine schöne homophobe Passage drin. Das heißt, es ist eine Quelle der Homophobie.
Genau, also die werden halt einfach total lächerlich dargestellt, so schwule Killer.
Lächerlich und gemein
ja.
Und hässlich.
die dann also Mord begehen und anschließend Händchen haltend davonlaufen, so irgendwie.
Das ist
auch so, so trashig irgendwie, so irgendwie voll strange.
Genau, wir waren bei dem schwulen Pärchen gerade.
Ja, das auf irgendeine Weise auch super trashig ist.
Genau. Und dann, ja, am Ende schießt Blofeld mit seinem Laser auch schon irgendwas ab, um er möchte nämlich die einzelnen Großmächte erpressen oder so die ganze Welt. Aber was er von denen möchte, weiß ich nicht. Macht Geld wahrscheinlich sowas.
Ja, ja.
Aber es ist ja auch alles egal, weil James Bond bringt eben alles zum Explodieren und dann ist wieder gut.
Oh, das ist auch so ein Problem halt, dass ich es auch echt nicht verstehe. Also es ist auch nicht so, dass wir, vielleicht sind wir auch total blöd, aber wir befinden uns da in einem Kanon von vielen Menschen, die das alle auch so sehen, dass dieser Bond eigentlich nicht zu verstehen ist, weil der total hanebüchend ist, diese ganze, vor allen Dingen dieser komplette Mittelakt, da in Las Vegas, da passiert total lange nichts, außer dass er halt irgendwie tatsächlich irgendwie dauernd in irgendwelche Verfolgungsjagden gerät.
Ja, genau, da sind auch die Typen von aus dem Krematorium. Das sind ja auch noch seine Feinde zwischendurch.
Das ist ja, genau, das ist ja, da gibt's noch irgendwie so diese, das ist diese Schmuggler-Gang, so die Mittelsmänner, das sind so quasi die Kontaktmänner von Plenty O'Toole, ah nee, das war die andere, von Tiffany Case in Las Vegas, die da die Diamanten entgegennehmen soll.
Ach so.
Und die, weil James Bond die Diamanten dann nicht abliefert, sind die halt entsprechend angepisst und
gut.
So Sachen. Und dann gibt es halt irgendwie halt noch die die Gangster von
Blofeld.
Von Blofeld, die ihn jagen. Ich kann noch mal so 2-3 nette Fakten zur Produktion sagen. Und zwar, dass der Laser, dieser Schild, dieser Diamantenschild an dem Satelliten, an dem Lasersatelliten, eigentlich der Reflektor von einem alten Kamerablitz war. Mit dem sie, daraus haben sie dann die Kulisse gebaut, quasi. Es gibt noch ein zweites Bond-Girl, hatte ich eben schon erwähnt, die Plenty O'Toole heißt. Und jene Mrs. O'Toole war so klein, dass sie, obwohl sie High Heels trug, sie ist eigentlich nur in einer Szene wirklich in dem Film, und ich nehme an, das spielt sie zusammen mit Bond im Casino, ich glaube würfeln und sowas, und da musste sie wohl auf einer Box stehen, weil sie sonst nicht mit Connery, der relativ groß ist, wohl zusammen in einen Frame gepasst hat.
Oh je. Ja, aber mit der ist ja auch gar nichts, oder? Der geht doch nur mit ihr aufs Zimmer und das war's.
Genau, dann. Und dann sehen wir sie tot im Pool. Es gab wohl noch eine Szene, wieso sie da tot im Pool ist, die aber rausgeschnitten wurde. Also weißt du, er kommt irgendwann da so.
Das
war auch ganz lustig. Bei den Dreharbeiten zu dieser Szene war es nämlich so, sie ist da mit den Füßen an so einen Betonklotz gekettet. Allerdings war das so, dass sie tatsächlich an diesen Betonklotz angekettet war, aber genug Platz hatte, so dass sie auftauchen konnte, um Luft zu holen. Aber während der Dreharbeiten zu dieser Szene rutschte der Betonklotz langsam im abschüssigen Pool weiter ins tiefe Wasser, ohne dass es jemand auffiel, so dass sie dann irgendwann nicht mehr an die Luft kam. Allerdings blieb sie über ziemlich cool, weil sie auch Taucherin war.
Okay.
Hat sie da auf sich aufmerksam gemacht, aber ist irgendwie nicht total ausgeflippt.
Da hätte ich wahrscheinlich nicht ruhig bleiben können.
Und auch noch ganz nett, letzter Fun Fact ist, dass es so eine Szene gibt in so einem Krematorium, in dem die Gangster dann Bond in einen Sarg stecken und verbrennen wollen, bevor er natürlich wieder in letzter Sekunde gerettet wird. Und das war die letzte Szene,
die Bond, die Sean Connery zumindest innerhalb der offiziellen Bond-Reihe als James Bond gedreht hat. Hat ja nochmal in den 80er so einen gemacht, der aber nicht von diesen, von der Produktionsfirma, wie heißt sie, Eon Productions ist, so dass er nicht Kanon ist quasi.
Okay.
Und
welcher Teil ist das denn?
Ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Die Second Unit hat da irgendwie kürzlich einen Podcast drüber gemacht.
Mhm.
Das ist so, keine Ahnung, das ist halt, ich meine, 80er Jahre Connery, der hat halt auch schon den Opa in dritten Teil von Indiana Jones gespielt, den Vater von Indy und so, der ist halt echt alt da. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, meinst du hast ihn noch gar nicht gesehen?
Nee, ich kenne den gerade nicht.
Mhm.
Also. Ich kann es mir halt echt nicht vorstellen. Also ich meine, ich glaube, der hatte auch schon bei diesem Teil ein Toupet, weil der hat ja wohl ziemlich früh schon Haare verloren, Connery.
Mhm.
Wie gesagt, er war auch ein bisschen so, also ich meine, der ist ja trotzdem immer noch schlank, aber halt nicht dieser Spargel-Tarzan, der in den früheren Bonds auch noch in Goldfinger war, war er jetzt nicht mehr, sondern war schon so ein bisschen proper so. Er wirkte schon nicht mehr ganz so sportlich in dem
Kann
Teil.
Ich mich nicht mehr erinnern.
Oh, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir den Film gesehen haben. Die deutsche Synchronisation hat natürlich auch wieder mal ins Klo gegriffen, indem sie aus unerfindlichen Gründen aus dem Bond-Girl Plenty O'Toole, also quasi viele Werkzeuge, könnte man es übersetzen, aus irgendeinem Grund Penny O'Toole in der deutschen Version gemacht haben.
Was ist denn Plenty? Das ist auch kein Vorname.
Ja, aber Tiffany geht, aber was war's? Pussy Galore, Goldfinger, das ist natürlich ein Vorname.
Ich meine, der Herr Stoiber, der hat ja sich auch nicht gewusst, dass Muschi nicht unbedingt ein adäquater Name für die Ehefrau ist.
Ja.
Zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Kannst du denn in irgendeiner Form aufs filmische Erzählen eingehen? Gibt es irgendwas, was du an diesem Film analysieren möchtest? Also ich finde, wir könnten
die rosafarbene, zu kurz gebundene Krawatte analysieren, die er in einer Szene trägt. Ich weiß schon nicht mehr, in welcher Szene das war.
Ich kann, das Einzige, was halt ist, so die Frage halt, was ist denn wirklich so schlecht an diesem Film? Aber ich meine, das haben wir eigentlich auch schon wiederholt erwähnt.
Ja, diese schnellen Szenenwechsel, ist ja fast wie so ein moderner Musikvideoclip. Ja,
ich glaube,
die sind einfach nicht, Story ist nicht stringent.
Ja, das stimmt. Es gibt sogar irgendwie, an anderen Stellen habe ich gelesen, dass es eigentlich überhaupt keine konkrete Richtung gibt, in die der Film geht, bis in den letzten 30 Minuten so, wo dann sie Blofelds Plan kennen und den verhindern wollen. Und davor hüpft irgendwie Connery nur von einem Set ins nächste und ja, muss halt irgendwelche Action machen.
Ja, vielleicht, weil er halt auch nicht, ne, das stellt diese Verwirrung da, die Bond selbst erlebt, weil er gar nicht weiß, was er da eigentlich sucht.
Aber selbst das stellen sie ja nicht da so. Also ich meine, das könnten sie auch uns zeigen. So, oh, der Bond weiß nicht, wo lang. Aber das machen sie halt nicht so. Sondern wir zeigen, kriegen halt nur wirre Szenen aneinandergereiht, die irgendwie coole Action bringen. Eins ist noch ganz lustig, auch weil es total absurd ist, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Es gibt so eine, in einer, irgendwie landet er plötzlich in so einem Filmset. Und da wird nämlich die Mondlandung gedreht. Das ist halt so ein Witz auf die eine lustige Referenz auf die Verschwörungstheorie, dass die Amis die Mondlandung gar nicht richtig gemacht haben, sondern dass die halt in einem Studio gedreht wurde. Und dann schnappt er sich da so ein Mondauto und fährt halt mit dem Auto weg vor den Gangstern, die ihn verfolgen. Und das Auto hat halt irgendwie so zwei Greifarme, die halt dann auch immer so total Panne hin und her schlenkern, während er mit diesem Auto durch die Wüste fährt. Außerdem,
okay, das soll aber auch albern aussehen, ja.
Das weiß ich halt nicht so, weil er ist halt trotzdem super ernst, so der Connery.
Ja, gut, es geht ja auch um sein Leben.
Ja, und
das lustig war noch bei den Dreharbeiten, dass halt dieses Gerät halt irgendwie nicht wirklich darauf ausgerichtet war, damit schnell durch die Wüste zu fahren, was dazu führte, dass sie halt irgendwie mehrere Räder verloren haben. Und das sieht man dann halt auch öfter mal, wenn man darauf achtet, dass die Räder da halt voll dran rumeiern und rumschlackern. Und ich glaube, sogar in einer Szene sieht man mal ein Rad so durchs Bild rollen, ohne zu wissen, woher das kommt, so, weil das halt von Bonds Auto ist, was halt aber dann in der nächsten Szene sieht man dann wieder ihn weiterfahren, genau, weil sie es halt wieder dran montiert haben. Und ja, das ist also, er hat halt einfach überhaupt, er hat keine Stringenz in dem kompletten Bond. Das fängt bei diesem Prolog an, er zeigt uns einfach nicht, was er will. So, es ist einfach irgendwie.
Also der hat tatsächlich wenig Spaß gemacht auch.
Ja, ja, das stimmt. Wir saßen da größtenteils und haben nur gedacht so, what the fuck, was passiert hier gerade?
Genau, wir hatten den sogar in zwei Teilen geguckt, aus verschiedenen Gründen. Und hatten dann auch gar keine Lust mehr, eigentlich den letzten Teil nochmal anzuschauen. Außerdem haben wir uns nicht nur über diese mangelnde Struktur in der Geschichte geärgert, sondern auch noch über viele andere Dinge. Sollen wir darauf vielleicht schon eingehen?
Ich möchte noch ganz schnell die Rezeption abhaken, weil das lässt sich wirklich schnell machen, indem ich sage, er war trotz allem wieder ein enormer Erfolg. Also bei 7 Millionen Produktionskosten hatte er 116 Millionen US-Dollar eingespielt. Aber er wird allgemein halt als eher schwacher. Also es gibt irgendwie Kritiker, die mögen ihn, so zum Beispiel Roger Ebert, der berühmte Kritiker, der ihn aber gerade meint, der sagt auch so, die Handlung ist viel zu kompliziert, als dass man ihn folgen könnte. Aber darum geht's ja bei Bond gar nicht so. Mich interessiert die Handlung nicht, ich will nur lustige Action sehen und die bietet er mir.
Aber dass man irgendwie weiß, was gerade
ja, das sehe ich auch Zuge so
ist oder wer mit wem Bond gerade kämpft,
das
wäre schon ganz gut.
Das bei den anderen auch. Rolling Stone Magazine wieder, um mal so ein Beispiel zu nennen, in Sachen besten Listen, die halt Goldfinger auf Platz 1 gewählt hatten, die haben ihn auf Platz 18 von 24 gewählt und damit ist er nicht nur einer der schlechtesten, sondern auch mit Abstand der schlechteste Connery Bond und er gewann noch einen Preis und zwar die goldene Leinwand in Deutschland, aber ich glaube, das ist ein reiner Profitpreis, den kriegt ein Film, wenn er so und so viel Zeug eingespielt hat, so wie eine goldene Schallplatte. Diese deutschen Preise, ich habe es mir früher, als noch nur drei Programme, habe ich mir manchmal auch so den Bambi oder den deutschen Fernsehpreis oder sowas angeguckt. Und dann hast du da auch immer so einen Alibi-Hollywood-Schauspieler gehabt, der dann so ein Ding in die Hand gedrückt bekam. Manchmal waren die nicht mal da, sondern haben sich nur so zuschalten lassen, weil die da wirklich also auch immer auf ihren Gesichtern so die ganz großen Fragezeichen gesehen, so, also jetzt gewinne ich hier irgend so einen deutschen Preis, what the fuck? Ja, die sind irgendwie, ich glaube, also okay, Berlinale, das ist ein großes Ding, aber die restlichen deutschen Filmpreise sind alle irgendwie extrem lächerlich.
Die goldene Leinwand.
Die gibt's auch noch nicht. Ja, und dann kommen wir jetzt ins, haben wir den Goldfinger schon benotet gehabt?
Das habe ich mich vorhin auch gefragt.
Das ich glaube nicht. Gar nicht mehr. Dann machen wir das doch, jetzt mal ganz zum Schluss, wie immer. Wir gehen jetzt ins dritte Kapitel über, nämlich vergleichen wir die beiden Filme.
Vergleich und Analyse.
Drittes Kapitel, in dem Daniel und Paula über James Bond im Allgemeinen sprechen.
Genau. Die Frage ist also, was macht einen guten Bond aus? Erstmal.
Einen guten?
Ja, wir haben jetzt einen schlechten. Was ist der Unterschied? Warum ist Goldfinger, würdest du auch so sehen, Goldfinger war ein guter Bond, hast du auch gesagt, hat dir Spaß gemacht. Und Diamantenfieber war ein schlechter Bond. So, was macht den Reiz an James Bond aus? Das möchte ich besprechen. So, warum? Ich meine, im Grunde haben wir jetzt irgendwie 24 Filme oder so, glaube ich, sind's.
die gleiche Geschichte erzählen. So, wir haben den Geheimagent, der Dinge aus Gründen macht, um am Ende irgendeinen super Willen umzubringen. Mhm. Was macht den Reiz aus? Warum schauen wir uns 24 Mal Bond an? Warum schauen wir uns nicht 24 Mal Forrest Gump an? So.
Also es ist eigentlich so hauptsächlich die Kombination aus Action und Humor. Mhm. Also schön finde ich ja immer die Szenen mit Q zusammen. Mhm. Der Bond ist halt der wie zu jeder Prügelei nochmal so einen lockeren Spruch auf die Lippen hat.
Okay, das haben wir auch bei John McClane gesehen, aber die Frage ist, hat Bond damit angefangen vielleicht?
War ja auch gut an John McClane.
Ja.
Dieser technische Schnickschnack ist halt geil, dass der
Gadgets, halt
immer so im Anzug rumläuft. Das war auch so schön, als er aus seinem Tarnentenanzug ausgestiegen ist und dann diesen Frack drunter hatte.
Mhm.
In dem anderen Film.
Ja, in Goldfinger.
Mhm. Ja.
Ich finde noch ganz wichtig.
Es geht ja auch immer um die ganze Welt.
Die Rettung der Welt, klar. Mhm. Es ist auch so eine Art von Superheldenfilm, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, es ist diese, was sehr wichtig ist, ist, glaube ich, diese Power Fantasy, dass du halt, also für James Bond ist halt alles immer möglich. Der führt halt so das Traumleben, so das Abenteuerleben, von dem du zugleich immer weißt, dass es gut ausgehen wird. Der kriegt alles, was er will. So die schönsten Frauen liegen ihm zu Füßen. Er hat irgendwie aufgrund seines Jobs kann er im Jet-Set longieren. Alles, was er will, gelingt ihm auch immer so. Jeder noch so abgefahrene Stunt. Ich erinnere nur auch wieder aus GoldenEye, dieser Stunt, wie er mit dem Motorrad in dem Flugzeug hinterher springt, das Flugzeug einholt und das Flugzeug dann wieder hochzieht und davon fliegt. Das ist
echt der wahnsinnig sportlich und hat dazu nur noch Glück.
Ja, das ist so, jeder möchte gerne James Bond sein, so, weil du kannst halt einfach nicht verlieren. Ich denke, das ist wichtig. Und das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist so dieses Tatortprinzip, dass du halt, wie wenn du sonntags den Tatorte guckst, dann weißt du halt genau, was dich erwartet. Und wenn du halt dann, es geht auf Weihnachten zu, der neue Bond kommt in die Kinos und du gehst ins Kino und du weißt halt auch genau, was dich erwartet. Und es sind immer wieder die gleichen Tropes und du freust dich schon auf den Martini geschüttelt, nicht gerührt und auf den einmal Bond, mein Name ist Bond, James Bond und auf die Walter PPK und was haben ich auf Q, auf M, auf Moneypenny, das sind alles so Sachen, die dann auch mal durchaus geschickt variiert werden. So. Also ich fand ja jetzt die weibliche M total cool. Fand ich einfach eine schöne Variante, die sie da jetzt 15 Jahre oder 20 Jahre lang durchgezogen haben. Aber die halt auch wieder nur darauf basiert, dass das alles so unglaublich vertraut ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so. Wir schauen keinen Tatort, aber es gibt ja sehr viele Leute, die das als Kultfaktor machen und die machen das ja auch nicht, weil Tatort jetzt irgendwie so der unglaublich geile Film ist, sondern die machen das halt, denke ich, in erster Linie, weil du halt auch da dieses Prinzip hast, du weißt, was dich erwartest und kannst dann im Rahmen eines festen Kategoriensystems einordnen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Tatort ist. Das ist ja auch immer so.
Also ich habe ja sehr lange sonntags immer den Tatort angeguckt. Und da war das halt auch immer so der gleiche Ausklang vom Wochenende.
Ja.
Ja, und du weißt halt genau, wie du es gerade sagtest, was ich erwarte, nämlich seichte, aber dennoch interessante Unterhaltung.
Ja, und du kannst vor allen Dingen halt dann auch immer, hast du sofort die richtige Werteskala. Du kannst halt so beim Bond, wie beim Tatort, immer sofort sagen, das war jetzt ein guter Bond. So, und musst nicht irgendwie dir jetzt noch großartig Gedanken machen, mit was du den vergleichst, so, sondern du hast halt einfach eine total gute Referenz so und kannst halt immer so, ja, das schön einordnen.
Hm.
Ich glaube, das macht sehr, sehr den Reiz aus. Ja?
Ja.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir hatten besonders jetzt bei der diesjährigen Sichtung ja durchaus unsere Probleme mit James Bond.
Ja, also das erste hatten wir gerade schon angesprochen. Das war jetzt in dem Diamantenfieber diese Homophobie, die mir an den Tag gelegt wurde. Also zu einer Seite interessant, dass in einem Film aus diesem Jahrzehnt überhaupt ein schwules Pärchen vorkommt. Aber das, ja, wird halt direkt lächerlich gemacht und es müssen natürlich auch die Bösen sein.
Das finde ich jetzt nicht schlimm, so, weil die Bösen sind. Es gibt ja auch durchaus coole Böse bei Bond, so. Also, schau dir Goldfinger an. Aber die wurden halt schon.
Aber es kann natürlich nicht sein, dass James Bond mit einem schwulen Pärchen zusammenarbeitet, ja. Das wäre jetzt unmöglich gewesen.
Ja. Jetzt aber auch zum Beispiel im letzten Bond, da hier wie ist er mit Daniel Craig, der 24. Adele hat das Lied gesungen. Wie heißt du denn?
Mein Gott, jetzt fällt mir.
Also wir hatten Fall. Skyfall. Da war der ja auch schwul, der Willem. Und hat ihn ja auch so angebaggert, aber das war da schon wieder lustig so, weil es war schon, der hat dann schon wieder damit gespielt, mit dieser Homophobie von Bond, dass der Bond gar nicht drauf klar kam, von da gefesselt zu sein und von dem schwulen Widersacher angegraben zu werden. So. Das habe ich jetzt nicht irgendwie als besonders negativ empfunden, aber da, die wurden halt einfach irgendwie total verunglimpft in diesem Film. Und
wenn er sich mit denen geprügelt hat, dann auch auf die Genitalien.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Macht er doch, das war ganz, ganz widerlich. Und dann haben wir eben diese Homophobie und andererseits den Sexismus. Es ist zwar jetzt nichts Außergewöhnliches bei James Bond, weil es gehört halt auch dazu, dass eben die Frauen eben zu Füßen liegen und dann nichts anderes tun als kreischen und mitmachen.
Ja, es gibt ja auch durchaus aktive Frauenrollen, aber sie sind letzten Endes doch immer Damsels in Distress, die von ihm gerettet werden müssen.
Der Begriff heißt ja nicht umsonst Bond Girl.
Ja.
Das ist ja keine eigenständige Rolle oder Person.
Ja.
Die Frau, sondern das ist halt immer die Tussi von Bond.
Ja. Aber jetzt hatten wir ja über diesen quasi Sexismus, auf den du dich schon einlässt, wenn du einen Bond überhaupt anschaust, hinaus noch spezielle Probleme mit beiden Filmen, nämlich und das ist auch meines Erachtens so ein typisches Ding von den Connery-Bonds und das kann mit der Zeit zusammenhängen, aber in Diamantenfieber einerseits halt ist der halt echt fies zu der Tiffany Case.
Die erste Szene, in der er sie trifft, da klatscht er ja gleich
an. Genau, er schlägt Frauen öfter mal so. Mhm. Also das ist ich glaube, in Der Spion, der mich liebt oder so. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Bond, in dem er so seinen Bond-Girl einfach mal schlägt. Ist
irgendwie im Zug da.
Ja, das ist, glaube ich, der. Und außerdem beschimpft er halt die ganze Zeit so, du dummes Stück und so. Mhm. So redet er halt mit ihr. Und bei Goldfinger gab es dann halt diese Vergewaltigungsszene, die halt auch irgendwie total krass ist, was ich ja halt auch gar nicht gerafft habe.
Vergewaltigung ist es nicht wirklich.
Na, es ist halt aber doch, also es ist halt schon so, es war kein einvernehmlicher Sex halt so, sondern es war halt so, das habe ich auch überhaupt, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das steckt dich halt auch irgendwie nicht in der Zeit drin, aber es ist halt so auch noch, dass Pussy Galore quasi lesbisch sein soll, so. Und
das aber auch erst gelesen.
Ja, das habe ich gelesen, wie gesagt, habe ich nicht verstanden. So. Aber dann deswegen lässt sie Bond die ganze Zeit abblitzen, so, und dann und irgendwann dann in so einer Scheune krallt er sie sich einfach und sie wehrt sich halt total, weil er versucht, sie zu küssen, bis sie sich dann ihm irgendwann hingibt, so, und dann hat er sich halt auch umgedreht gleich, so. Das ist so voll die alberne Männerfantasie, so. Er hat die Lesbe quasi konvertiert und sie ist dann auch nicht mehr böse, sondern gut im Anschluss an diese Szene. Mann, das ist wie voll strange.
Ja, das ist schon ziemlich eklig. Also, aber, was heißt aber? Das ist halt so einer Idee geschuldet, dass die Frauen sich vielleicht auch immer so ein bisschen wehren, ja, oder dass das halt so ein Spiel ist, Aber eigentlich wollen sie es ja doch. Ja. In dem Goldfinger, da gab es diese Szene, da leistet er sich in den Schweizer Alpen so ein Wettrennen mit dieser Jill oder der Schwester von. Nee, das ist nicht Jill, genau, es ist Tilly oder so. Die Schwester von dem goldenen
Major,
ja. Genau so. Und dann hast du auch, sie beide fahren ein schnelles Auto und sie überholt James Bond, ja. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann holt er sie ein, fährt neben sie und dann fährt er diese Kralle aus. Das hast du ja auch beschrieben. So. Macht den Reifen kaputt und dadurch verliert sie dieses Wettrennen. Und das kannst du halt nicht genauso sehen als so ein gewalttätiger Akt, so, ja. So ein Übergriff, der Mann trinkt quasi mit diesem Schraubenzieher oder was, halt da ein, in diesen Reifen, dadurch geht der Reifen kaputt und er hat halt die Jagd gewonnen. So, ja. Die Frau erobert quasi. Und das ist, finde ich, ist schon so eine Lesart halt auch für, oder eine Metapher für diese Sexualität bei James Bond. Ja, auch nicht nur bei James Bond so vorkommt, sondern du hast halt auch wie überall schon in unserer Sprache dieses Bild, dass der sexuelle Akt so eine Art Eroberung ist oder eine Jagd. Ja.
Ja, vielleicht muss nicht sein, aber ja, wird aber das oft wird schon metaphorisch schon so benutzt. Ja.
Und das hast du halt, also ich habe, es gibt jetzt diese Debatte, das Sexualstrafrecht zu reformieren.
Mhm.
Ja. Und besonders wichtig ist den Initiatoren, dass ein Nein auch als solches angesehen wird.
Ja.
Ja. Und da gibt's halt Gegner, die meinen, ja, es gehört aber zum Spiel dazu.
Nee, das ist halt scheiße. Ja. Das ist halt Blödsinn. So.
Ja, das stimmt. Ich meine, natürlich gibt's auch solche Spiele, ja, aber da muss man halt vorher sich da irgendwie ausmachen, was okay ist und was nicht, so, ja, aber ja, also diese ganze Sexismusgeschichte ist schon auch der Zeit geschuldet.
Mhm.
So, aber,
ja, das denke ich auch. Also wir haben halt diesen Sexismus immer noch so, also wir haben immer noch die Bond-Girls und den Bond als Ritter in strahlender Rüstung und die Frauen, die gerettet werden müssen, hier mit Daniel Craig oder Pierce Brosnan, aber es ist halt alles nicht mehr so krass einfach, also es gibt halt nicht mehr die Gewalt gegen Frauen und halt auch nicht mehr, vielleicht irre ich mich da auch, aber jedenfalls erschien mir das in den letzten Jahren, wenn wir Bond gesehen haben, nicht mehr so, dass halt irgendwie, ich fand halt diese Szene von mit Pussy Galore schon ganz schön krass einfach. Aber da habe ich jetzt auch gleich die nächste Anschlussfrage, nämlich lang ist es her, als wir Trainspotting gesehen haben wir noch groß getönt, waren wir uns einig, dass Filme keine moralische Verantwortung haben, aber da waren wir uns halt so einig, weil wir offensichtlich nicht so ein großes Problem mit Drogen haben, wie damals war die Geschichte mit diesem Senator, der sich so aufgeregt hatte, dass da der Drogenkonsum verherrlicht wird. Die Frage ist, jetzt haben wir hier offensichtlich einen Fall von Filmen, die eine Moral vertreten, die uns zuwider ist. Also vertreten wir immer noch die Position, dass Filme keine moralische Verantwortung haben?
Also als du das gerade erzählt hast, wusste ich auch nicht mehr so genau, welche Meinung ich da am Ende hatte, weil ich da halt einfach nicht so sicher bin, weil Filme natürlich ein Kunstprodukt sind und auch nicht jeder Film eine Verantwortung quasi auf sich nehmen muss, aber es gibt halt, also mit anderen Worten, es ist ein schwieriges Thema und ich finde, diese Frage ist halt auch nicht letztendlich zu beantworten. Weil wenn du halt so einen Held hast, dann musst du halt auch aufpassen, was der macht und was die Zuschauer daraus für Schlüsse ziehen können.
Würdest du es denn verbieten wollen?
Verbieten nicht, aber ich finde es halt scheiße.
Hm. Aber okay, das finde ich
aber ja... Dann sollte ich vielleicht James Bond nicht mehr angucken. Aber ich finde halt die anderen Sachen so cool.
Okay, da kannst du ja, da gibt's ja, gibt's ja diese schöne YouTube-Reihe Feminist Frequencies von Anita Sarkeesian, die so super krasse Anfeindungen gerade wieder mal erntet, weil sie Sexismus in Computerspielen analysiert, so, und es gibt's immer irgendwie bekloppte Leute, die, sagen, was, du lügst, du dumme Hure, ich vergewaltige dich. Es gibt gar keinen Sexismus. Also, das ist die, es gibt im Internet sehr komische, sehr krasse Hater, wollte ich damit sagen. Aber die sagt immer, beginnt immer jedes Video sehr schön, finde ich, mit dem Satz so, bitte erinnert euch daran, dass man eine Sache an einem Medium kritisieren kann, aber zugleich alle anderen Aspekte gutheißen kann. So, du kannst halt, also sie sagt halt immer, sie findet halt scheiße, dass halt Frauen in Computerspielen so mies dargestellt werden. Aber zugleich finden sie halt andere Aspekte vom Computerspiel total gut. Also wie... Der Punkt ist, ich finde, man kann durchaus sagen, ich finde einen Film scheiße, und man kann auch sagen, ich finde einen Film scheiße aus den und den Gründen, zum Beispiel, weil da Frauen schlecht dargestellt werden. Mhm. Was ich halt zum Beispiel, ich finde halt allgemein das nie bei einem einzelnen Film schlimm. Also ich finde, klar, wenn irgendwie da Bond grundlos eine Frau schlägt oder halt irgendwie Pussy Galore zumindest zum Sex euphemistisch stark überredet, dann finde ich das irgendwie indiskutabel, aber ansonsten finde ich halt, es so Sachen wie jetzt den Bechdel-Test so, wenn das nicht erfüllt wird, ist halt bei einem einzelnen Film nicht das Problem, sondern das Problem ist, finde ich halt, die strukturelle, dass es halt in jedem Film ist, so, dass wir halt, dass es nicht Ausnahmen sind, wo halt Frauen schwach dargestellt werden, sondern dass es halt die Regel ist, so.
Also in jedem Bond.
Allgemein in jedem Film. Das finde ich ein Problem. Aber ich finde jetzt halt nicht, ich finde es auch legitim zu sagen, das wollte ich gerade meinen, ich finde diesen Film schlecht, weil er halt sexistisch ist. Aber ich würde halt zum Beispiel nie so weit gehen und sagen, ich will jetzt James Bond verbieten oder du darfst keinen James Bond sehen, weil er irgendwie Frauen schlecht darstellt. Und weil da vertrete ich halt nach wie vor denn diese Position, dass auch wenn es nicht mein Wertekanon ist, es zuerst einmal ein Kunstwerk ist und er das darf. So, er darf halt da irgendwie Sachen darstellen und ich darf sie halt auch scheiße finden. Und dann halt auch sie halt nicht angucken oder halt mich kritisch dazu äußern, aber ich würde es halt nicht per se sagen, dass es irgendwie jetzt so verwerflich ist, dass andere Leute es nicht sehen dürften.
Ja, das mit dem Verbieten ist ja nochmal ein anderer Schuh, aber bei James Bond ist es halt schon so, dass er der Gute ist, der die Welt rettet, ja, egal was er da alles so auf sich nehmen muss dafür. Mhm. Und dann ist es halt der Held, mit dem du dich identifizierst. So ist der ganze Film halt auch ausgelegt. Ja. Und wenn der dann eben was moralisch Verwerfliches tut, dann stört es halt dieses Bild, das da aufgebaut wird.
Klar, das macht ihn halt auch, also das macht es dann halt auch zu einem schlechteren Film einfach.
Und ja, genau. Und jetzt so ist halt ja schon so, dass dieser Film und diese Handlungsweise dieser Zeit entsprungen ist, auch wenn das schlecht ist und dass es gut ist, dass es heute anders ist, aber in dem moralischen Bild der, was ich, von wann ist der Film?
Der hier ist jetzt
60er Jahre wahrscheinlich. Ja, ich glaube
Anfang 70er, so 71 oder so war der hier.
Da war das halt nicht problematisch, da wird es ja, halt
1971.
Niemandem aufgestoßen sein. Vielleicht der ein oder anderen Frau. So, ja.
Ja.
Ich meine, es ist halt irgendwie 15 Jahre her oder 20 Jahre, 15 eher, dass in Deutschland die Vergewaltigung als solche in der Ehe unter Strafe gestellt wurde. Vorher gab es das einfach gar nicht. Hm. Ja, und deswegen kann ich von heute halt sagen, dann sehe ich das und es stört mich, aber ich kann halt sagen, so, ja gut, das war halt früher so. Mhm. Ne, klar, der Film macht mir dann halt nicht mehr ganz so viel Spaß.
No.
Aber ich kann dann halt schon, ich sehe dann schon, warum der halt ausgestrahlt wurde.
Hm? Wie so? Ist das jetzt, das Thema hatten wir dann auch schon beim letzten Mal nochmal aufzugreifen, wie jetzt mit so Filmen, noch älteren Filmen, die halt offen rassistisch sind zum Beispiel, also The Birth of a Nation ist so ein Stummfilm-Klassiker aus dem Jahr 1915, der halt irgendwie sehr, sehr viele Tropes gesetzt hat, der halt irgendwie sehr einflussreich war in der Filmgeschichte, aber der halt offen rassistisch ist, so, wo halt so die Weißen die Guten sind, der Ku Klux Klan der Gute ist und die Schwarzen sind halt alle böse und halt auch moralisch verwerflich, so.
Also es kommt auch immer drauf an, wie hoch der Prozentsatz der Filmlänge solche Szenen vorkam, ja. Das war jetzt bei James Bond, bei Diamantenfieber waren. Es hat jetzt ein, zwei Szenen, so, und das waren halt kurze Szenen, hast du dich ja drüber geärgert und dann hast du halt weitergeguckt. Mhm. Wenn das natürlich die ganze Zeit so geht, ist es halt schwerer erträglich.
Und würdest du da jetzt dann sagen, so ein Film sollte gar nicht mehr gezeigt werden?
Genau, dann ist das nochmal ein anderes Thema, also Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt. Das ist natürlich ist ein sehr schlimmes Verbrechen, so. Mhm. Aber beim Rassismus hast du halt immer noch diese dabei einfach, dass der schon zu Völkermord geführt hat.
Also findest halt Rassismus tatsächlich schlimmer als Sexismus?
An sich nicht, nur in der Geschichte, was da dadurch schon passiert ist. Mhm. Es gab halt noch, ich glaube, es gab noch nicht den Versuch, alle Frauen auszurotten.
Wäre ein bisschen kontraproduktiv. Genau. Oder. Aber du könntest natürlich sagen, also es gibt ja schon irgendwie radikale Feministinnen, die sagen, dass halt Frauen durchaus versklavt sind, so in diesem Geschichte der Hausfrau, so. Oder zumindest lange waren.
Ja, sie sind ja auch unterdrückt, die werden überall auf der Welt unterdrückt, so, aber es wurden halt noch nie irgendwie ein paar Frauen zusammengerottet und abgeknallt, weil es halt Frauen sind.
Ja.
Also zumindest weiß ich davon nichts, ja.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer darüber etwas wissen, dürfen sie es uns gerne in den Kommentaren mitteilen.
Ja, möchte ich auch gar nicht wissen.
Ich lese
so,
es dann.
Genau, und dann also die Auswirkungen von dieser Feindlichkeit sind halt beim Rassismus nochmal ein bisschen brutaler einfach.
Ja, verstehe.
Und deswegen fände ich das halt, wenn ich da so einen Film mit rassistischen Elementen sehen würde, könnte ich zwar auch sagen, okay, es war halt die Zeit, ja. Aber da wäre ich dann, glaube ich, eher versucht abzuschalten und den Film nicht weiter zu empfehlen.
Okay, das wäre aber eh immer so deine persönliche Option, so, aber würdest du halt auch sagen, um jetzt quasi noch die nächste Stufe drauf zu packen, jetzt zum Beispiel Leni Riefenstahl sollte gar nicht mehr gezeigt werden, oder findest du das prinzipiell noch okay, dass andere sich den ansehen?
Ja, ich finde es okay, wenn so eine Aufklärung vor der Filmschau stattfinden würde. Oder
ja, klar, es gibt ja auch irgendwie so kommentierte oder kritische Ausgaben, also beispielsweise in der Philosophie ist ja immer Nietzsche so das große Thema, weil der halt ich glaube, die offizielle Lesart ist, dass die Nazis Nietzsche missbraucht haben und man deswegen,
also seine Lehren,
genau, und man deswegen kritische Nietzsche-Ausgaben macht. Ich persönlich, was ich halt so an Nietzsche gelesen habe, finde, dass er durchaus das Arschloch war. So auch. Also Ich bin überhaupt kein Nietzsche-Experte und es gibt auch Aspekte an Nietzsches Philosophie, die finde ich total super, wie zum Beispiel seine Metapherntheorie so. Aber wenn ich halt diese ganze Geschichte mit dem Willen zur Macht gilt, die habe ich halt irgendwie gelesen im Rahmen meines Studiums und das fand ich halt schon äußerst befremdlich und fand es halt schon, das las ich für mich durchaus genauso wie halt diese Nazi-Ideologie, so dass halt.
Wie sie simpel interpretiert haben dann auch.
Ja, genau, also dass halt der quasi der regieren soll, der halt auch irgendwie so mehr oder weniger das Recht des Stärkeren gelten soll, halt, dass man einen Willen zur Macht braucht, um zu regieren. So. Aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz grob zusammengefasst und wie gesagt, ich habe mich echt irgendwie großartig mit Nietzsche beschäftigt. Nur, da macht man es halt genauso, dass man halt kritische Ausgaben dann hat, wo man halt dem einen Kommentar voranstellt, um halt möglichst das Buch in einen Kontext zu setzen, um es so darzustellen oder halt so interpretierbar zu machen, dass es halt nicht gleich menschenverachtend ist. So könnte man es dann quasi auch mit Filmen wie Der Triumph des Willens oder so machen von Leni Riefenstahl, dass man halt einen Kommentar vorweg schickt.
Aber ich bin also ich habe halt noch nie einen Film von der geguckt. Das war jetzt nur ein Beispiel von dir, auch. Ja. Deswegen bin ich jetzt mal so drauf eingegangen, aber ich weiß nicht, was man da sieht.
Es ist im Grunde nichts. Also man sieht halt vor allen Dingen, stellt sie halt die Nazis als total geil dar, so, dass das Superhelden sind. So. Das ist der Punkt eigentlich. Aber ich bin da immer noch unentschieden. Ich bleibe dabei, dass ich nicht finde, dass Filme eine moralische Verantwortung haben und finde es auch nach wie vor legitim, einen moralisch verwerflichen Film zu gucken, aus verschiedensten Gründen. Aber ich mache halt auch Filme einfach aus, wenn ich sie nicht gut finde. Und dazu gehört halt auch, dass sie was zeigen, was ich nicht sehen will. Und das können sich andere Leute ansehen und kann halt auch so, also wenn jemand halt irgendwie Leni Riefenstahl gucken will, weil er sich an einem Nationalismus aufgeilen will, kann er es halt machen, aber dann ist er halt ein Arschloch. So.
Ja, die Frage ist halt, ob jemand ein Nazi wird, weil er sich so einen Film anguckt.
Ja, ich glaube, dafür haben sie nicht Gehalt genug. So. Ja. Naja. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch schon so geschlossen und bleibe dabei. Das Thema wird uns bestimmt mal wieder über den Weg laufen und dann können wir weiter darüber sprechen. Wir brauchen das nicht abzuschließen. Im Gegensatz zu diesem Podcast, den müssen wir mal abschließen. Der ist noch nicht abgeschlossen.
Achso, den willst du jetzt abschließen?
Ja, doch, aber erst nachdem wir die Filme bewertet haben.
Epilog.
Also, Paula, auf unserer berühmten Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt erst einmal Diamantenfieber? Damit fangen wir an.
Diamantenfieber ist in einem ganz tiefen Bereich dieser Skala.
Ja.
Und zwar wird es ein neuer Rekord, neuer Tiefpunkt.
Ja.
Ich gebe ihm 20 Punkte. Und ich weiß noch nicht mal, wofür ich die gebe. Vielleicht für die Verfolgungsjagd mit diesem Weltmondvehikel da.
Ich gebe ihm sogar 25 Punkte. Ich weiß es auch genau, nämlich für so die letzte halbe Stunde oder so, oder vielleicht waren es auch nur 20 Minuten, so, die waren nämlich durchaus unterhaltsam. So nachdem, das sagte ich vorhin schon mal, nachdem so feststand, so, ah ja, hier Blofeld ist der Gegner, das ist sein Plan, jetzt müssen wir seine Bohrinsel stürmen, so, da hatte der Film plötzlich ein Ziel, so, und da war es halt auch irgendwie ganz amüsant.
Diese Kassette wird da immer ausgetauscht.
Genau, und dann kommt halt dieses, was ich auch sehr gerne mag an Bond, so, dass die Guten und die Bösen immer irgendwie so einheitliche Uniformen haben, so dass sie dann am Ende in einem großen Kampf aufeinandertreffen und man genau sieht, wer zu wem gehört, weil die einen irgendwie rot und die anderen gelb sind. So, das
kriegt da noch ein extra.
Wird da, genau, das wird da dann auch wieder zelebriert. Das finde ich so ganz süß irgendwie. Ja, und
das jetzt ernst?
Das meine ich tatsächlich ernst. Das finde ich irgendwie cool. Also das mochte ich immer. Das war so ein Problem, als ich ein kleiner Junge war und anfing, Filme zu gucken, dass ich immer dachte, wenn du in so einer großen Schlacht bist, woher weißt du denn, wer auf deiner Seite ist und wer die Gegner sind?
Ist doch ganz einfach. Die einen sind die mit dem nackten Oberkörper und den Federn im Haar und die anderen sind die mit den Lederjacken und den komischen Hüten auf dem Kopf.
Und was ist, wenn die Comanchen gegen die Apachen kämpfen?
Das gibt's doch nicht.
Natürlich, die Comanchen waren bei Kamai immer die Bösen.
Na, die haben irgendwie so unterschiedlichen Federn.
Ja, wird sich schon wieder kompliziert, siehst du? Aber so bei James Bond war es immer einfach so. Die waren immer einfach farblich getrennt. Okay, wenn ich auf den gelben schieße, kann ich nichts falsch machen. Das fand ich immer gut als Kind. Ich glaube, deswegen habe ich auch nie so besonders gerne so Ego-Shooter gespielt, weil es mir alles immer zu hektisch war und ich immer Angst hatte, ich schieße auf die Falschen. Ich glaube, geil. Goldfinger. Wie sieht das mit dem aus?
Ja, der kriegt schon über 50 Punkte von mir zumindest, ja.
Ja, ja.
Aber
meine Punkte darfst du noch nicht vergeben.
Hm? Was?
Noch immer darfst du nicht meine Punkte vergeben, weil du immer eben sagtest. Noch nicht. Von dir zumindest bekommt er ja, so.
Sagen wir mal 59. Ja, 59.
Na, super.
Aber sehr viel von diesen Punkten hat Gerd Fröbe verdient.
Gerd Fröbe ist schon spitz. Aber auch ich...
Ja,
er kenne auch an, dass er halt diese Marke gesetzt hat, dass er halt ja einfach diese vielen Tropes, die heute noch gültig sind, stammen ja aus Goldfinger. Das hatten wir ja auch besprochen. Mhm. Ich muss noch eine Sache schnell überprüfen, bevor ich ihm Punkte gebe, weil ich das ja immer ein bisschen einordnen möchte. Und ich habe Die Hard relativ wenig Punkte gegeben, obwohl ich ihn trotzdem eigentlich sehr gut finde eigentlich. Der Hart macht Spaß. Er hat nur nicht mehr so ganz so viel Spaß mehr gemacht wie als kleiner Junge. Mhm. Ich habe Die Hart 70 Punkte gegeben und Goldfinger kriegt entsprechend dann nur.
Ja.
Tick, tack, tick, tack. 67 von mir.
67?
Ja. Mhm. Okay.
Das ist ganz schön krass. Bevor wir diese Podcast-Geschichte gemacht haben, habe ich noch gedacht, ich mag James Bond. Daraus ist es ja überhaupt entstanden, dass ich gesagt habe, hier, ich würde mal wieder gerne einen Bond gucken.
Ja, aber okay, ich meine, wenn wir nochmal Skyfall gucken, ich glaube, wenn wir nochmal Skyfall gucken, dann würde der weiter oben landen, der würde auch so im 70er-Bereich, denke ich, das ist einfach solider Actionfilm, wie jetzt halt Star Trek oder X-Men, die haben ja bei uns von uns alle so im 70er-Bereich bekommen.
Mhm. Ja gut. Mhm. Also richtig hat es ja auch erst angefangen mit den Pierce Brosnan-Bonds, als ich schon ins Kino gehen konnte.
Ja klar. Und das ist halt der, mit dem wir aufgewachsen sind. So. Hast du den...
Aufgewachsen bin ich mit Sean Connery.
Ja, im Fernsehen, klar.
Am Samstagabend.
Oh. Und Roger Moore, nicht? Mhm. Wie ich schon mal sagte, ich glaube, der Mann mit dem goldenen Gold lief immer. Ein anderer Film, der immer lief und auch noch heute immer läuft, und zwar an Weihnachten, schauen wir das nächste Mal. Wollen wir das schon sagen oder soll es eine Überraschung werden?
Das wäre mir egal.
Jedenfalls ist die nächste Folge unser großes Weihnachtsspecial und dort schauen wir dann einen Weihnachtsfilm.
Yippie!
Ich glaube, wir behalten es jetzt einfach mal vor uns. Hast du sonst noch irgendwas dieser Folge hinzuzufügen?
Ja, mir ist so, als hätte ich irgendwas vergessen.
Das ist so ein Running Gag.
Ja, aber es ist ja auch so, dass mir immer noch was einfällt.
Klar. Ich sag ja mal, du kannst es ja mal in den Blog reinhauen. Ansonsten sag ich dann einfach mal
Adios.
Tschüss. Amigos. Man hört sich.
Laugh and sing. Give it to me, Papa. I'm wild about. about that thing. We joy it always bring. Everybody knows it. I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying. I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. I'm wild about that thing. Come on and make me feel it. I'm wild about that thing. Wild about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that.